David.
Robert.
Warum hast du eigentlich Kopfhörer drin?
Weil ich auf dem Fahrrad hierher geradelt bin.
Du radelst mit Kopfhörern?
Ja, nein, aber das
erste
Ding ist...
Erste Abmahnung von mir. Auf der rechten Seite ist noch okay, aber bitte nicht in beiden Ohren. Ich möchte nicht, dass du dich verletzt.
Ich habe auch keinen Fahrradhelm auf. Und jetzt alle Kinder, die zuhören, macht das nicht. Ne? Okay. Ich möchte mich nicht verantwortlich zeichnen, aber ich bin lebensmüde und deswegen darf ich
David
das.
David und ich sind nicht nur bei Filmgeschmäckern des Öfteren unterschiedlicher Meinung. Wir bewegen uns, glaube ich, gesamt durch den Alltag unterschiedlich. Und deswegen
ist das... Der eine selbstzerstörerisch, der andere übervorsichtig.
Der andere übervorsichtig. Warum fragen wir eigentlich nicht mal den anderen am Anfang, wie es geht, statt direkt anzufangen mit Trivia?
Dann leg doch mal los.
Wie geht's dir denn, David?
Robert, ich sehe dich, mir geht's gut.
Wirklich?
Mehr muss ich nicht. Ja, mehr brauche ich nicht im Leben.
Es war einmal eine ehrliche Antwort von dir.
Ich bin ehrlich. Mir geht's wirklich gut, ich habe gute Laune und ich habe mich sehr auf den Podcast und auf dich gefreut.
Liegt das an der Sonne und an dem schönen Wetter?
Das ist so eine Phase. So. Ich tue seit letzter Woche wieder ein bisschen mehr für mich und das ist, tut mir gut.
Okay. Ich habe schlecht geschlafen, falls du fragen wolltest, wie es mir
geht. Ich wollte nicht fragen, aber...
Es ist nämlich gerade Vollmond zur Zeit, da schlafen einige schlecht, ich auch. Und wenn da noch Zeitumstellung ist, ist
das
ganz schlimm.
So, ist das dein Trivia gewesen für diese Woche, oder?
Nein, mein Trivia ist, ich hatte was mitgebracht.
Du hast mir was mitgebracht?
Ja, und ich überlege...
Oh, weil Ostern
hast
ist...
Hast du schon?
Nee, habe ich nicht.
Hast du schon geguckt, geschmult?
Nein.
Ich überlege die ganze Zeit, ob ich sage, mach mal Augen zu und erfühl mal.
Ich mach mal die Augen zu.
Okay, aber du wirst dann was sagen, das wird dir gar nicht weiterhelfen, aber ich find's witzig. Gib jetzt was in die Hand. Mhm. Was ein bisschen scharfkantig, aber du kannst dich nicht dran verletzen, okay?
Okay.
Was fühlst du denn?
Ich fühle was Rechteckiges. Es ist ein bisschen, ich würde vermuten, es ist wahrscheinlich irgendwie, es ist bestimmt die, irgendwas in Bernstein. Nee, Film, es ist eine Filmrolle in Glas. Was für eine Filmrolle?
Guck doch mal selber durch. Vielleicht erkennst du es. Ja, du kannst es, das ist ein Original.
Oh, Resident Evil.
Originalnegative von dem Film, die nie verwendet wurden. Ich glaube, vom ersten oder zweiten Teil. Und
ist der erste.
Das ist ein Stück, du erkennst dann drei Frames.
Ja,
okay, das sind,
an ihrer Frisur erkenne ich das.
Das sind gerade drei Frames auf 35 mm Film, also wie das im Film auch Film aufgenommen wird. Mhm. Und die wurden zum Beispiel nie verwendet. Die gibt es in so krassen Collectors Editions. Irgendwie hat mir Konstantin Film mal eine gegeben.
Aha.
Und das sind quasi drei Frames davon. Hast du gleich Mila Jovovich erkannt, ja?
Ja.
Weswegen ich das mitgebracht habe, ist, ich dachte, das veranschaulicht, auch wenn wir in einem Podcast sind, als Einstieg, weil ich habe mich das letztens gefragt, in so einer Zoom-Runde mit verschiedenen Experten aus verschiedenen Filmgattungen, also Schauspieler, Regisseurin, Drehbuchautorin, aber auch Kameramann. Da meinte ich mal in die Runde, Leute, ich kenne natürlich den Begriff und das alles, also ich kenne Super 8 und 8 mm und 16 mm und dann gibt es Filme, die werden auf 35 und 70 mm gedreht. Da meinte ich in die Runde, warum denn dieses Format und warum 8 und 16 und das verstehe ich, das verdoppelt sich. Wird wahrscheinlich doppelt so breit, doppelt so gut oder so. Aber warum dann 35 und nicht 32 und so weiter und so fort? Und dann habe ich gefragt, warum, woher kommen diese Maße? Was passiert denn auf so einer Filmrolle? Wofür ist denn da Platz? Kann mir das jemand erklären?
Mhm.
Auch der Kameramann war so, druckste so ein bisschen rum. Ja, das eine ist so dafür, das andere dafür. Aber so richtig dachte ich, krass, ich habe keine Ahnung. Das ist so essentiell eigentlich bei Filmen. Weißt du, also kannst du mir irgendwas über 8 und 16 und 5 mm und so sagen?
Also ich bin immer wieder erstaunt. Ich folge ja dann oftmals so Filmkanälen und da kommen wir gleich später dann noch dazu. Und ich bin immer erstaunt, wie diese mit diesen Aspektratios, das hatten wir letzte Woche, mit 4:3, 16:9, 1,354 zu bla. Und genauso geht es mir auch mit diesen Zahlen, die ich immer nicht so richtig verstehen und zuordnen kann. Gerade bei Kameraobjektiven und Filmen, weiß ich nicht, was Phase ist.
Soll ich mal ein bisschen erzählen, was ich recherchiert habe zu einem Filmstreifen und
Sehr
was
gerne.
Das im Grunde ist? Weil das hat mich mal interessiert. Also fangen wir mal ganz einfach an. 8 mm, ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt das sicherlich aus einem Fotoapparat, wo man selber das Bild entwickelt. Wenn der sich so belichtet, hat man ja ungefähr eine Vorstellung, wie sieht so ein Filmstreifen aus. Der hat ja links und rechts meistens Löcher und in der Mitte sieht man Film. Aber bei 8 mm hat man diese Löcher an der Seite. Das sind die sogenannten Perforationslöcher. Und ich dachte mich auch, habe mich mal gefragt, wofür sind denn eigentlich die Löcher?
Die sind zum Einlegen,
damit der Projektor da quasi sich langziehen kann. Und bei 8 mm ist der Filmstreifen 8 mm breit, also nicht mal einen Zentimeter breit und hat nur auf einer Seite diese Perforationslöcher, wo das durchgezogen wird durch den Projektor. Das Problem ist, in der Mitte müssen ja die Bilder noch auf diesen Filmstreifen und bei größeren Filmformaten, David kann das glaube ich hier gerade ganz gut sehen, gibt es auch noch die Tonmagnetspur hier an der Seite. Da ist der Ton dann drauf. Und je kleiner so ein Bild ist, umso schlechter ist die Qualität. Das erklärt also Folgendes, warum man früher, als man noch nicht digitale Kameras hatte, auf 8 mm zu Hause diese 8 mm Kameras hatte.
Super 8 war doch, glaube ich, auch.
Das ist nochmal was anderes. Komme ich gleich dazu. 8 mm hatte und 8 mm hatte dann meist auch keinen Ton, um ein bisschen mehr Platz für Bilder zu haben und damit die Filme erschwinglich sind. Und wenn man 24 Bilder pro Sekunde macht, die eine bestimmte Größe haben, wird so eine Rolle ja immer größer und immer teurer, hat man am Anfang nur 16 oder 18 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Deswegen sind diese 8 mm immer so stockend, wenn man diese alten Bilder sieht und nie flüssig. Super 8 kam ein bisschen später für den Heimgebrauch, hatte sogar die Möglichkeit, Stereoton auf Magnetspur aufzunehmen und das konnte 24 Bilder pro Sekunde, weil man diese Perforationslöcher kleiner gemacht hat und mehr Platz hatte für das eigentliche Bild.
Okay.
8 und Super 8.
Was ich mich frage, wo sind denn heute dann die Perforationslöcher?
Ich erzähle direkt weiter. Dann gibt es 16 mm. 16 mm.
Du hast meinen Witz komplett ins Leere laufen lassen.
Ich hab's nicht verstanden, erklär mal.
Naja, wo soll denn bei einer Datei? Ist doch alles digital, egal.
Ach so, nee, ich habe nicht geschalten. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren.
Aber machst du gut.
Ich bin wirklich gut. Einmal zu erklären.
Ich kenn's selber auch nicht.
Ich halte David auch die ganze Zeit dieses Filmstück.
Lass mich das mal fotografieren. Ja,
für den Instagram,
weil wenn wir schon die ganze Zeit darüber reden, würde ich es für den Instagram-Account auch sehr gerne mal, vielleicht kriege ich das.
Du kannst es auch einfach mitnehmen und zu Hause in gutem Licht und bringst es mir wieder. Zusammen mit den Comics, die du noch hast. Okay, wir erleben gerade, wie David, ich bin dahinter, ich glaube, das will er irgendwie, nee, will er nicht, jetzt hält er weg, ich bin dann doch
im
Instagram-Post. Ich rede weiter, okay. 16 mm gibt es dann noch. 16 mm ist im Grunde kein 8 mm breiter Filmstreifen, sondern 16 mm hat auch diese Löcher auf einer Seite, aber ist schon etwas professioneller. Das hat man dann später gefunden, so bei Nachrichten, also in den Nachrichten hat man 16 mm genommen, bei Dokumentation oder Fernsehproduktionen, die nicht unbedingt darauf aus waren, dass man ein sehr großes und qualitativ hochwertiges Bild erzeugen muss, konnte aber das Format 1 zu 1,37 machen, hat man aber verwendet, wenn es quasi kostengünstig sein sollte. 16 mm ist quasi so ein semi-professionelles Format, was günstig ist. Dann kommen wir zu dem und dann kommen wir in die Kinowelt, was David gerade in der Hand hat. 35 mm. Ich habe es auch nochmal nachgemessen. Wenn du hier ein Lineal anhältst, von Seite zu Seite, es sind 3,5 cm, ganz genau. Und es ist nicht von 16 auf 32 der Sprung, sondern von 16 auf 35, weil, kommst du da drauf?
Nein.
Jetzt bei 35 mm gibt es auf einmal, damit der Projektor so einen breiten Filmstreifen durchziehen kann, auf beiden Seiten Perforationslöcher und die sind 3 mm breit. Und deswegen gibt es nochmal extra 3 mm an der Seite. Und dieses Format ist im Grunde für Kino und alles schon mal super, weil die Bilder, die darauf abgebildet werden, sind groß genug, um sie auf einer Kinoleinwand auszuspielen, verschiedenste Formate darauf abzubilden und es wird vertikal durch den Projektor gezogen. Das heißt, diese Bilder sind quasi untereinander. So und so viele, 24 Bilder pro Sekunde untereinander. Und dann gibt es die ganz, ganz teure Variante. 70 mm Film wäre noch mal breiter. Da muss man sich vorstellen, der Film kostet nicht bloß doppelt so viel, weil er bei mehr Platz immer länger wird und die Rollen immer größer. 70 mm kostet ungefähr 6-mal so viel wie ein 35 mm Film. Hast du
nicht auch einen neuen Projektor?
Deswegen können auch nur ganz wenige Kinos in Deutschland, zum Beispiel der Zoopalast hat die richtigen Projektoren, um 70 mm abzuspielen, weswegen unter anderem Christopher Nolan Interstellar selber hier im Zoopalast angeschaut hat. Und diese Projektoren können auch nur eine bestimmte Zeit abspielen. Das heißt, du musst händisch die Rolle wechseln und eine Pause einlegen. Das heißt, du wirst keinen 3-Stunden-Film, der 70 mm in einer 70 mm Kopie ist, sehen, ohne dass es zwischendurch eine Pause gibt. Und dafür brauchst du spezielle Projektoren, du brauchst dafür speziell ausgebildete Techniker und 70 mm ist dann die breite Variante, kann aber so ziemlich alle Formate abbilden und nicht nur, wie wir es hier haben, vertikal, sondern auch horizontal, weswegen man auch IMAX darauf abbilden kann. Und da ist ein einzelnes Bild 15 Perforationslöcher groß, also ungefähr, das wäre nur ein IMAX Bild und davon werden 24 pro Sekunde aufgezeichnet. Da kann man nur ansatzweise sich vorstellen, wie viele 100 Meter lang ungefähr 10 Minuten Filmrolle sein müssten. Das habe ich jetzt nicht als Rechenbeispiel, aber ich wollte es mal so ein bisschen nachvollziehen und das wäre jetzt so ein kleiner Einstieg. Man kann da wahrscheinlich ein ganzes Semester drüber studieren. 8, 16, 35 und 70 Millimeter. Und was ist das eigentlich und was sind das für qualitative Unterschiede und warum sieht eine Filmrolle so aus mit den Löchern an der Seite? Bevor es 8 mm gab, war das auch nicht einheitlich. Das heißt, ganz am Anfang hat man anhand der Löcher unterscheiden können. Ich bin gleich fertig.
Wir sind hier immer noch zu zweit.
Okay, gleich eine Sekunde. Hat man entscheiden können, ob das Lumière oder ob das eine Edison-Rolle ist. Gab es früher auch unterschiedliche. Okay. So, entschuldige, ich musste das alles loswerden.
Gibt es eine Blaché-Rolle?
Weiß ich nicht, aber gut. Die war ja keine
Filmentwicklerin. Nee, Regisseurin, ja.
So, entschuldige.
Kein Ding. Ich meine, es ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite sehr viele technische Fakten auf einmal
Ey, komm, letztes Mal habe ich nur mit einer Maske von Captain Kirk und mit Starbucks aufwarten können. Ich dachte ich mir, komm.
Machst du mal
ein bisschen
jetzt
anders.
Filmhistorie.
Ein bisschen anders.
Aber dafür soll es ja hier den Platz geben bei zwei wie Pech und Schwafel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Robert, herzlich willkommen auch euch da draußen zu heute mal einer hoffentlich kürzeren Folge. Letzte Woche haben wir uns ja wirklich ausufernd unterhalten. Wir haben tatsächlich ein bisschen reflektiert. Ich habe ein bisschen reflektiert. Ich fand letztes
Mal... Ich
stelle
mir schon wieder vor, wie du dich mit Alufolie eingepackt und in die Sonne gestellt hast, weil du reflektiert hast. Keine Ahnung,
warum es so Alufolie reflektiert, ja.
Na klar, deswegen wird sie doch auch als Wärmedecke oder so zum Abstrahlen von Wärme und also so. Und ist ja auch egal, ich war wieder dumm.
Nee, warst du nicht? Ich wollte ja immer nur.
Die Leute haben viel schon wieder auf Asterix letzte Mal reagiert.
Haben sie?
Ja, ich habe viele Asterix und die geiler. Meine Frau hat sehr laut gelacht. Sie schrieb mir extra, ich habe laut gelacht.
Ich hätte mir sehr gerne gewünscht, dass jemand uns tatsächlich ein Cover. Ich hatte geguckt, ich habe natürlich gegoogelt auf ihren Instagram-Account und es gab aber leider nichts. Also den Porno mit dem Namen gibt es nicht und ich hatte Angst, nach mehr zu googeln in der Hinsicht, weil ich mir das wahrscheinlich niemals aus den Augen waschen könnte, wenn es tatsächlich irgendwelche, gibt ja von Disney zum Beispiel auch so Porno-Varianten zumindest. So Bilder.
Apropos, soll ich jetzt ein paar nennen oder nicht?
Bitte nicht.
Okay.
Weißt du einen?
Viele.
Okay. Instagram habe ich letzte Woche, ehrlich gesagt, ich war sehr beschäftigt letzte Woche. Ich habe es nicht mehr geschafft, zum Beispiel den Fehlerpost zu machen.
Mit reflektieren.
Hoffentlich kriege ich das dieses Mal besser hin. Die andere Sache, die wollte ich gerade sagen. Ich habe mir letzte Woche unseren Podcast nochmal angehört und hatte ein bisschen das Gefühl, gerade bei Justice League sind wir so ein bisschen abgedriftet voneinander. Also wir machen es nicht mehr wie bei Kopfkino, dass wir miteinander reden, sondern jeder sagt so seine Kritik auf. Wir haben jetzt für uns festgelegt, dass wir uns auch mal ins Wort fallen wieder mehr. Das ist vielleicht beim Hören nicht...
Ja, haben wir
nicht
beschlossen.
Ja, da grinst er. Ihr könnt es leider gerade nicht sehen. Also was ich eigentlich sagen wollte, es kann sein, dass es beim Hören dann vielleicht manchmal nicht ganz so der Genuss ist. Ich finde aber, die dynamischen Gespräche gehen dadurch so ein bisschen verloren und deswegen... Wollen wir gucken, dass wir das wieder ein bisschen mehr hinbekommen. Da müssen wir uns rantasten.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bekomme ausnahmslos positives Feedback. Und auch jede Woche zu jeder Episode. Ja. Wir haben auch tatsächlich jede Woche mehr Hörer. Das finde ich auch wirklich klasse, dass anscheinend Leute sagen, ey, hör mal da rein, ist gut, kann ich nicht mehr ohne leben. Irgendwie sowas werden die Leute wahrscheinlich sagen.
Was hast du die Woche gesehen?
Es hat sich ein bisschen in Grenzen gehalten. Und das liegt auch daran, dass ich Wochenende mir ein bisschen mehr Zeit genommen habe. Aber eine Dokumentation namens Seaspiracy, das fand ich wieder sehr, so als ich als veganer Nachhaltigkeitsliebhaber auf Netflix. Dann den du mir ewig empfohlen hast. Gestern Abend das erste Mal, ich habe mir ein neues Kino zu Hause zusammengebaut. Sorry to Bother You war der erste Film drauf. Und es hat sich gelohnt, hat sich wirklich gelohnt.
Ja.
Weil der ja auch... Also der ist ja ein Regiedebüt und der macht ja viel mit Kamera, vielleicht zu viel, aber es war ein super Intro für so eine Leinwand und tatsächlich noch nichts weiter. Das war's für letzte Woche. Also ich habe noch gesagt, ich habe Ricky Bobby nochmal geguckt. Ich habe dich gestern gefragt, aber du hast nur kalt gesagt, ist nicht mein Humor.
Ich fand den damals nicht gut im Kino, als ich den gesehen habe.
Der ist auch nicht gut, aber ich fand den, der ist so ein liebevoller Quatschfilm.
Mein Problem mit den meisten Will Ferrell-Filmen ist, dass die Regisseure häufig sagen, hey, improvisiert mal. Und das merkst du vor der Kamera. Und das kann funktionieren wie bei Stiefbrüder, den ich wirklich nicht schlecht fand. Es kann auch richtig in die Hose gehen, wie dieser Sherlock-Holmes-Film. Hast du den gesehen?
Ja.
Der war, also, und ich finde auch Ricky Bobby ist so in der Mitte. Es gibt diese eine Szene mit Sacha Baron Cohen. Eigentlich alles mit Sacha Baron Cohen ist alles improvisiert.
Ricky Bobby.
Und dann sagt er, was ist der Lieblingsfilm? Highlander. Ah nee, er sagt dann Highlander. Was, warum? Weil es ist der beste Film aller Zeiten. Er hat alle Oscars gewonnen. Das ist eine gute Szene. Aber der Rest ist eher so meh.
Echt jetzt, es gibt wirklich ein paar Szenen, die liebe ich in Ricky Bobby.
Okay.
Aber ich erzähle jetzt
keine. Ja, also du hast also nicht viel gesehen. Ich habe nicht viel gesehen. Ich habe wirklich gar keine neuen Filme geguckt.
David, was hast du denn eigentlich gesehen letzte Woche?
Ich nehme mir einfach das Recht raus zu reden.
Also.
Ich habe Animationsserien geguckt. Es ist auf Amazon, ist Invincible gestartet, die neue Serie von Robert Kirkman, der ja durch Walking Dead hauptsächlich bekannt geworden ist. Da haben ganz viele von geschrieben und meinten so, das ist die neue Animationsserie für Erwachsene. Wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Und dann habe ich auf Netflix eine Serie geguckt namens Dota, Dragon's Blood. Dota ist ein Videospiel und ich habe das früher sehr gerne gespielt und da dachte ich, schaue ich doch mal rein.
Ist quasi die Mutter von League of Legends, oder?
Sozusagen, ja.
Aber Dota 2 ist dann auch wirklich der zweite Teil?
geht von Dota, ja. Aber
okay, ich bin mit diesen ganzen Top-Button mit Lane 5 gegen 5 Dingern, ich bin nicht so League of Legends, ich habe das ein bisschen als Blizzard, ich habe schon wieder den Ableger vergessen.
Heroes of the Storm.
Den habe ich kurz gespielt und ansonsten bin ich ja voll raus. Ja. Wie heißt dieses Game-Genre?
MOBA.
MOBA.
Ja, ja. Wir reden über
Sorry to Bother You. Ein Film, den hast du mir ja sehr ans Herz gelegt und auch als ich kurz über Judas and the Black Messiah gesprochen habe, war es ja sofort der Hook für dich, für Lakeith Stanfield, wo du meintest, ja hier, der ist ja auch in Sorry to Bother You. Erstmal war interessant überhaupt von dem zu hören, weil wenn man den Film anmacht, dann kommt er irgendwie Annapurna und es kommt Focus Feature, also schon mal zwei Studios, wo du weißt, oh, das ist meist guter Stoff, der da kommt und Universal so als Hauptverleih, aber im Kino ist der nie gelandet und wann der mal rausgekommen ist, weiß ich auch nicht. Er war jetzt per VOD da, ist irgendwie 2018 gemacht worden.
2019 kam er raus.
2018 gemacht, 19 raus, aber du kanntest den schon eine Weile.
Ich habe den letztes Jahr, also es gibt eine Neverending Story in unserem Freundeskreis, wir wollten den letztes Jahr immer wieder gucken im Sommer und wir haben uns zu Filmabenden verabredet, sind zu mir eingelaufen und dann haben wir irgendwie gesagt, ah ey, habt ihr schon diese Pennymark-Doku gesehen? Lass mal die gucken.
Diese Spiegel-Pennymark-Doku,
ja, genau.
Habe ich auch geguckt.
Und so ist es, lass mal Sorry to Bother You gucken. Aber irgendwie hätte ich jetzt Bock auf Otto der Film. Und dann haben wir Otto der Film geguckt. Und das ist dieser Running Gag gewesen, der sich ein Jahr nicht hat erfüllen lassen. Also ich wusste von Anfang an, weil ich den Trailer gesehen habe. Wir kommen nachher zu einem Thema. Wir wollten euch nämlich mal vorstellen, wo wir uns eigentlich über all diese Sachen informieren. Und ich bekomme meist sehr früh mit, was für Filme kommen und wie die Trailer aussehen. Und dann merke ich mir die auch.
Also, Sorry to Bother You, das ist die Geschichte von Cassius Green, so einem Typen, der mit seiner Freundin eigentlich einigermaßen glücklich ist. Aber es läuft ansonsten überhaupt nicht. Will Kohle verdienen, weil er lebt in der Garage bei seinem Onkel. Und in diese Welt wirst du als Zuschauer reingeworfen und der überlegt so ein bisschen, wie könnte ich an Geld kommen und überlegt auch, bei so einer Firma anzuheuern, die irgendwie wie ein Monopol Leuten lebenslange Arbeitsverträge anbietet. Blöd nur, man pennt mit sieben anderen in einem Zimmer, hat dafür aber Essen und Trinken und alles. So eine Art moderne Sklaverei und auf einmal macht dieser junge Mann Karriere in einem Callcenter und kann aufsteigen zu einem Powercaller. Und
dabei, weil er eine weiße Stimme hat.
Denn Cassius ist eigentlich ein POC. Und sobald er diese weiße Stimme in einer Leistungsgesellschaft, die als Miniatur über dieses Callcenter abgebildet wird, verwendet, wird alles gut im Leben. Egal wie viel Mühe er sich gibt, sobald er mit der weißen Stimme redet, läuft's bei ihm. Und was wolltest du da sagen?
Was ist ein was?
Ein POC.
Ein POC?
Hast du nie gehört?
Nee.
People of Color.
Also
man kann sagen, schwarzer, es ist immer so ein bisschen schwierig mit schwarzer, farbiger, wenn du sagst, aber People, ich war in einer Vorführung im Kino zu, Mann, jetzt ist schon wieder dieser Film Just Mercy, mit 300 farbigen.
Hast du schon erzählt, ja.
Genau. Und dann ging es auch untereinander um das Thema, dass es auch untereinander um Light Skin und Dark Skin und so weiter geht. Und um auch da keine Diskriminierung, sage ich einfach POC, weil das ist gleich international, da weiß jeder Sau eigentlich auf der Welt, okay.
Okay, also wenn ich es jetzt gerade nicht, vielleicht bin ich da besonders dämlich, aber es gibt sicherlich einige Hörer, die das nicht wussten, deswegen ist es gar
alles
nicht schlecht,
gut, das mal
zu
erklären. Für Nachfrage. Zumindest, er ist schwarzer, aber sobald er die weiße Stimme verwendet, läuft alles gut und er wird immer erfolgreicher. Und das Besondere an Sorry to Bother You ist, der Regisseur, das ist sein Regiedebüt, ist eigentlich ein Rapper, der aber auch politisch sehr engagiert war und auch als Aktivist unterwegs. Und das alles verbaut er in den verschiedenen Figuren. Und du bist in einer Welt drin, bei der du nie weißt, was als nächstes passiert, weil das ist ein Genre-Mix aus Satire, Komödie, ein bisschen Drama und Science-Fiction und Fantasy. Am Ende driftet das sogar leicht in so einen Horror-Moment rein. Und du weißt nie, was bei dieser Hauptfigur als nächstes passieren wird, weil es völlig absurd ist, dass jemand, der weder zu denen da unten gehört und noch zu denen da oben, immer für was verachtet wird, was er gerade nicht ist und eigentlich nur nach Erfüllung im Leben sucht und dass es ihm gut geht und dass er weiß, wo er sein Essen herkriegt und mit seiner Freundin glücklich ist. Sorry to Bother You fühlt sich dabei total originell an, weil der nimmt kein Blatt vor den Mund und nicht jeder Gag sitzt, aber der ist teilweise so schwarzhumorig und so bitterböse und wirkt die ganze Zeit auch so dystopisch, weil es nur um diese große Firma geht und um dieses Callcenter darum ein System zu stürzen, das es schwer ist auf den Punkt zu bringen, worum es geht. Jetzt sag du mal, warum findest du den so klasse? Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich finde ihn auch stark besetzt, sehr unterschiedlich auch besetzt, aber ich bin gespannt, was dich mal zu
sehr sagen. Unterschiedlich
naja, besetzt. Naja, weil Donald Glover sollte erst die Hauptrolle spielen und hat seinen eigenen und hat dann Lakeith Stanfield empfohlen, der irgendwie 40 Jahre jünger ist.
Danny Glover. Donald Glover ist jemand anderes. Danny Glover.
Dann habe ich, ach da,
Ja. Dann musst du zu Hause schnell anrufen.
Nö, das ist jetzt online, da werde ich korrigiert, passiert.
Ja, also was ich total daran mochte, ist, bei mir funktioniert der Humor perfekt. Also ich habe mich da wirklich totgelacht bei dem Film. Es gibt am Ende so einen Bruch, von dem du gerade gesprochen hast, der ins Horrorartige abdriftet, weil er halt mit den Genres jongliert. Und wir hatten den in so einem kleinen Kreis geguckt und da sagte einer meiner Freunde, der sagte dann, an dem Punkt hat er mich verloren. Bis dahin war er perfekt. Und ich fand selbst das aber noch wirklich großartig. Und in erster Linie mochte ich, dass es von Anfang an nie klar war, was passiert denn als nächstes. Ich liebe Filme, die nicht malen nach Zahlen sind, sondern wo ich überrascht werde, wo das Ganze humorvoll ist, dabei eine Metaebene hat, also trotzdem clever geschrieben ist, eine Aussage hat, weil das ist ja hier schon auch, ne, wie du sagst, der Regisseur ist Aktivist, das merkst du dem Film voll an, der hat voll eine Message, ist einerseits eine Kritik so an dem amerikanischen Sozialgefüge, auch so, dass du dich da zu Tode arbeitest, auch natürlich ein Diskriminierungsding und dabei aber trotzdem super leichtfüßig, ne? Und die Charaktere sind klasse. Steven Yeun, weiß es nicht, spielt wieder mit, auch eine tolle Rolle. Ich finde auch, wie hieß sie nochmal? Sie ist doch in
Tessa Creed. Thompson.
Tessa Thompson, ja, auch, nee, sie war in Thor dabei, genau. Sie ist auch spitze, ja, aber in auch dem in Film.
Creed. Auch in Creed. Ich glaube, das ist sie.
Nee, ich glaube doch. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, können wir hinterher korrigieren. Und deswegen, also ich liebe solche Filme, merke ich immer wieder und immer mehr. Und hatte jetzt tatsächlich auf Letterboxd neulich mal gefragt, was können die Leute mir noch empfehlen? Mir wurde jetzt Greener Grass genannt. Hast du den gesehen?
Nein.
Und Greasy Strangler.
Ja, den liebe ich.
Ist der oh so? Gott, es geht ja so in die Richtung.
Den habe ich nicht gesehen. Steht schon auf dem Cover. Greasy Strangler, der gefährlichste Bratfettkiller, der jemals unterwegs war. Soll ich dir die Blu-ray mitbringen?
Bitte, ja.
Pass auf, ich muss da kurz reingrätschen. Ich bin heulend vor Lachen rüber zu Gina, als ich das Ding geguckt habe. Sie meinte, was ist denn mit dir los? Da habe ich ihr das nacherzählt. Ich konnte nicht darüber reden, ohne mich tot zu lachen. Der Film ist so gut scheiße. Aber wirklich, der schmiert, nee, ich verrate dir nichts, ne?
Okay, dann zeig mir, ich habe noch nichts davon gesehen.
Ich bringe dir den mit, ich habe den auch schon 3 oder 4 Mal gesehen, ja?
Ja.
Und du wirst das Wort Kutoffen
okay.
danach besonders kennen.
Also ich liebe Filme, die weird und schlau sind und
schlau ist der aber nicht.
Der nicht, ja, aber wie gesagt, mir wurde Greener Grass empfohlen, alles von Quentin Dupieux, der jetzt mit Deerskin und ich glaube zuletzt hat er Mandibules gemacht. Letztes Jahr so ein Film, wo zwei Einbrecher eine Riesenfliege finden. Eine riesige Fliege, also das ist der Typ, der Rubber gemacht hat mit dem Reifen, der Leute umbringt. Dann hat er hat mehr als genug Sachen gemacht. Und genau das, also falls ihr noch was kennt, gerne könnt ihr mir das auch auf Instagram oder uns schreiben. Filme, die so ein bisschen in die Richtung gehen, weird, lustig, aber clever.
Was ich bei Sorry to Bother You noch sagen wollte, ich glaube, ein Sinnbild für die Szene und dem Regisseur ist, weil der eben Rap-Hintergrund hat. Es gibt eine Szene, in der die Hauptfigur in einem Raum voller Weiße ist.
Ja, mega. Oh,
und beste Szene. Und alle denken, sagen so, ja, rap doch mal. Und er so, ich kann nicht rappen. Und Metaebene ist halt, nee, du bist schwarz, natürlich kannst du rappen. Er so, ich kann nicht rappen. Und er fühlt sich unter Druck und denkt so, also rapp ich irgendwas und ist richtig schlecht. Und irgendwann sagt er nur noch das N-Wort. Und alle so, yeah, das ist Rap. Und alle machen dieses N-Wort mit Raum 150 Leute und denkst so, was da eigentlich gesellschaftlich an Erwartungen und Vorurteilen an Rassismus gerade passiert und verpackt wird, ist so clever, weil diese Partystimmung, weil er nicht rappen kann und nur dieses Wort immer wieder rappt, also grandios und absurd, also das alleine, der Film gibt viel zum Diskutieren und ist gleichzeitig unterhaltsam, aber der ist auf einer Ebene anspruchsvoll, dass der wirklich, den muss man zulassen und auch den Zugang danach ein bisschen suchen, weil ich glaube, wenn man den nur so mit Komödien soll mich unterhalten gucken sollen, geht das ganz schnell nach hinten los und man denkt so, nee, finde ich nicht lustig. Also der Film ist so viel mehr als eine Komödie.
Ich will kurz von meinen Erlebnissen reden von Invincible und Dota Dragon's Blood. Invincible, hast du das mitbekommen, dass das gelauncht ist?
Ich habe das in der Amazon-Vorschau gehabt und ich habe es gestern auch nochmal auf dem Screen gesehen und dann gesehen, David wollte darüber reden und das war es jetzt auch schon mit mir.
Ist ein Prime Original. Ich hatte gelesen, für Erwachsene ab 18 ist es.
Ich habe mich getraut.
Ich habe mich, und ultra brutal war zu lesen und so ein bisschen auch in Richtung Boys, also Superhelden mal aus einer anderen Perspektive. Und ich muss sagen, nee, Also all diese Sachen sind nicht wirklich richtig. Also erstens ist er nicht super brutal. Die erste Folge, die geht ein bisschen in die Vollen in einer Szene. Aber dann die nächsten, die aktuell zu sehen sind, es sind drei zur Verfügung momentan. Da muss ich sagen, da ist davon nicht wirklich, da gibt es hier so ein paar blutige Einschüsse und wenn jemand, ne, also es gibt so viel, relativ viel Collateral Damage, sprich in der zweiten Folge gibt es eine Alien-Invasion und
warum lachst du dabei?
Ja, weil das relativ schnell da auch geht. Das ist so, Invincible ist die Geschichte von einem Jungen, der Sohn vom größten Superhelden der Welt ist.
Jetzt erinnere ich mich. Das habe ich gelesen.
Genau, der größte Held der Erde, Omni-Man, ist im Grunde Superman. Und es gibt dann noch die Guardians of the Globe, was im Grunde die Justice League ist. Die sehen auch wirklich genauso aus. Also statt Batman heißt der Darkwing. Dann gibt es War Woman, die natürlich, ne, dreimal darfst du raten, also zu jedem Charakter aus der Justice League gibt es eine Entsprechung. Und der Film bricht das dann relativ clever Die Serie bricht dann relativ clever mit den Erwartungen, die man jetzt haben könnte. Nämlich, dass es halt einfach eine Kopie dessen ist, was man schon zigmal gekannt hat. Invincible, also der Sohn von Omni-Man, bekommt in der ersten Folge seine Superkräfte. Das ist nämlich so, sein Vater kommt von einem anderen Planeten und alle Nachkommen der männlichen Vertreter dieser Rasse werden, ich glaube, mit dem Teenageralter bekommen sie ihre Kräfte. Ich glaube, Mark heißt er, bekommt seine Kräfte relativ spät. Und am Ende der ersten Folge passiert dann was, was du nicht kommen siehst, sagen wir es mal so, und was dann so ein bisschen den Rahmen vorgibt für diese Serie. Und ich sage aber deswegen ein bisschen, weil am Ende jeder Folge bisher gibt es einen schönen Cliffhanger, der immer wieder so ein bisschen versprechen lässt, dass unter der Oberfläche genau das passiert, was zum Beispiel The Boys gemacht hat. Also so ein bisschen parodistisch, aber vor allen Dingen so ein bisschen das ad absurdum führen, was man halt zigmal in Comics schon gesehen hat. Und dann wiederum ist der Rest jeder Folge, und die gehen relativ lang, es sind immer so 45 Minuten, die so jede Folge geht, ist aber ganz klassisch. Es ist super, super viel Teenager-Drama. Also er geht nämlich noch zur Highschool und trifft dann auf andere Teenager-Superhelden und muss dann sich einem Teenager-Superhelden-Team will er sich verpflichten, um ja quasi sich seinesgleichen anzuschließen, weil er ja mit seinen neuen Kräften auch erstmal lernen muss, umzugehen, und die anderen sollen ihm dabei helfen. Und dann gibt es hier Liebeleien und da gibt es dann Eifersüchteleien, und da dachte ich dann die ganze Zeit, das kommt irgendwie nicht zum Punkt. So. Und bisher, da ist was, wo ich denke, würde ich weitergucken, aber bisher ist es da noch nicht genug.
Wer bist du denn?
Dritte Folge, mehr gibt es gerade aktuell nicht bei Amazon. Ich glaube, jetzt kommt wöchentlich eine neue dazu.
Das ist das Hulu-Prinzip quasi. Hm?
Invincible gibt es seit 2003, ist eine Comicreihe, wurde dann, glaube ich, beendet vor ein paar Jahren. Also es läuft schon nicht mehr. Und was man so lesen kann, ist das sehr beliebt gewesen. Eben genau, weil es halt so ein bisschen Justice League in anders ist. Aber mir ist es bisher noch viel zu sehr Justice League, als dass ich sagen würde, okay, das muss ich tatsächlich nochmal gucken. Weil auch wenn er so ein bisschen da sich ein bisschen gegen auflehnt, ist es mir dann, ja, ist es mir nicht auflehnend genug. So. Aber okay. kann man gucken, solltet ihr nicht mit euren Kindern schauen. Zumindest die erste Folge. So, und Dota Dragon's Blood ist Anime. Und zwar relativ nett gemacht, muss ich sagen. Mit Drachen, mit Rittern, mit Elfen, mit Zauberinnen. Und wer da Lust drauf hat, das ist bei mir nicht der Fall. Also die ersten drei Folgen habe ich ganz gerne geguckt. Das ist deutlich kürzer, sind immer so 20 bis 30 Minuten. Also besser gutierbar. Ich finde die Musik richtig episch. Ich finde die Zeichenqualität wirklich gut. Und auch von der Story her war das nett. Aber ich merkte so, ja, nett, aber mehr muss ich jetzt auch nicht gucken. So, also bei Folge 3 bin ich dann ausgestiegen. Da ist es wie bei Netflix üblich, sind schon alle Folgen online.
Okay.
Aber es ist, also das kann man auch gucken, dazu gesagt, das soll nur die Lore des Spiels ein bisschen vertiefen. Das kann man aber auch gucken, wenn man gar keine Ahnung von Dota hat, weil diese Charaktere alle neu vorgestellt werden.
Aber dafür, dass wir über Spieleverfilmungen gesprochen haben und wie schlecht die oft sind, ist das...
Das ist gut.
Ein gutes Beispiel.
Da kann man sich wirklich nicht beklagen. Da sitzen auch Könner dahinter.
Ist, glaube ich, auch gut, wenn Leute... Weil Netflix, ich mache jede Woche die Vorschau, ballert so viel raus. Das ist halt nächste Woche gefühlt schon wieder alt. Und wenn man die Leute darauf hinweist, sind vielleicht die ein oder anderen hier draußen, die sagen, oh, das wusste ich nicht, dass es rauskommt. Gucke ich mir an. Da gehe ich mal von der Bottomline runter, Lane, und guck mal ein bisschen.
Da gehe ich in den Jungle und ruhe ich kurz ein bisschen aus.
Genau, und dann level ich und dann können wir immer noch die Basis einnehmen.
Damit sind wir durch, oder?
Damit sind wir durch.
Okay.
Weißt du, was jetzt kommt?
Was kommt denn?
Jetzt kommt was, womit du gar nichts anfangen kannst vielleicht.
Mit deinem Kanal?
Es geht um Nachhaltigkeit.
Ah, oh, schön.
Nein, das stimmt nicht unbedingt, aber wir haben wieder einen Partner diese Folge.
Schön, ja. Ja. Wen denn? Also ich weiß, wen es gibt, aber...
Wenn du stellst du die Fragen, dann kann ich mich
nicht langen. Ich stelle die Fragen, weil tatsächlich musst du mir das erklären, dass...
Ist nicht so schlimm.
Ja.
Ja. Jetzt, wo die Sonne zum Beispiel rauskommt, David, wieder mehr, weil es wärmer wird. Die Sonne ist nicht nur warm, sondern bietet auch die Möglichkeit, Energie abzuschöpfen. Das mache ich zu Hause mit Solarenergie, aber es gibt auch Windenergie, es gibt Wasserenergie und Gezeitenkraftwerke. Okay, nein, das weißt du natürlich alles. Aber der Partner in dieser Folge von Zwei Pech und Schwafel ist Naturstrom. Und Naturstrom ist quasi ein Anbieter, bei dem ihr euren Strom beziehen könnt. Ein reiner Ökostromanbieter. Alles deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Man kann auch CO2-neutrales Biogas von denen beziehen. Das besteht komplett aus Rest- und Abfallstoffen. Und das ist nicht nur was wir jetzt einfach so sagen.
Schicken Sie denn eine Kuh nach Hause? Und die scheißt dir dann die Bude voll und da kannst du dann deinen Kaffee draus.
Aber du weißt ja wirklich selber, dass ich ja wirklich mit diesem ganzen pflanzlich ernähren und so, ich habe ja da wirklich ein Auge
drauf. Ja, ja, deswegen.
Und es gibt auch verlässliche Seiten, zum Beispiel ich lese die Ökotest und die hatten im Januar 2021, Anfang des Jahres, 69 Ökotarife in Deutschland getestet und es gibt nur 10, die sehr gut abgeschnitten haben. Darunter war Naturstrom oder Utopia, so eine der größten Seiten, die wirklich sehr hohe Anforderungen hatten für alle Menschen, die sich dahingehend interessieren. Ein gutes Sammelbecken ist, auch die sagen, Naturstrom einer der besten Anbieter. Mhm. Das heißt, wenn ihr wirklich mal überlegt zu wechseln, und das ist auch so, dass ganz viele, und ich würde wetten, David ist genau, ich brauche gar nicht wetten, ich weiß es, der hat noch nie einen Stromtarif gewechselt, der zieht ein in eine Wohnung und er nimmt den Stadtstrom, wie er da kommt und fragt gar nicht nach, glaube ich zumindest. So.
Robert, jetzt kann ich dich aber mal lügen strafen.
Hast du wirklich Strom gewechselt?
Nein, das ist genau wie du sagst.
Und die meisten Ökotarife, oder es gibt viele Ökotarife, die sind tatsächlich sogar günstiger. Und manche Leute fragen sich, okay, was kann ich denn tun als kleine Person? Das ist oft ein einfacher Weg. Das Schöne ist, wenn ihr dabei auf den Link www.naturstrom.de/pechundschwafel, ihr findet das auch nochmal in den Shownotes, geht, dann bekommt ihr nochmal 30 Euro gleich Startguthaben für euren Tarif und ihr unterstützt uns, weil wir kriegen 20 Euro auch nochmal unter. Das heißt, wechselt mal Strom, ist eine gute Sache. Mir ist wirklich ein persönliches Anliegen. Und vielleicht will ich David einfach jetzt immer vollsperren, er soll mal seinen Strom wechseln. Dann
wechsel ich jetzt einfach meinen Strom zu Naturstrom.
Da haben wir schon mal 20 Euro.
Oh. Oh,
das ist was. Und du hast nochmal 30 obendrauf.
Was?
Na, du kriegst ja 30 für unseren Link.
Ach so, ja, stimmt.
Und dann nochmal 20 wir.
Boah, dann krieg ich als Einziger, also 50.
Du kriegst 40, nee, ich krieg 10 von unseren 20. Ihr wisst schon, also David tut sich manchmal schwer mit Zahlen, aber ist nicht so schlimm. Naturstrom, Leute, eine richtig gute Sache. www.naturstrom.de/
/.
Pech und Schwafel. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und damit kommen wir zu dem Thema, was David schon angedeutet hat. Wollten mal darüber reden, sag du schon, unterbrich mich, ist okay, du hast ja gesagt, wir unterbrechen uns.
Ja, geboren wurde das Ganze nämlich daraus, dass wir diese Woche tatsächlich überlegt haben, was können wir für ein Thema machen, denn es hat sich nichts angeboten. Es ist nämlich wirklich in der Filmwelt gerade ein bisschen Flaute, was, glaube ich, daran liegt, dass einfach nicht viel passiert, nicht viele Kinofilme starten. Keine Skandale, niemand...
Armie Hammer gab es wieder ein bisschen.
Ja, Armie Hammer, ja, der ist wieder aus irgendeinem Film geschmissen worden. Ja. Es ist einfach tragisch.
Habe ich gelesen bei Hollywood Reporter.
Da kommen wir nämlich gleich zu. Wir haben nämlich gedacht, so, wir wollen mal mit euch darüber reden, weil du hattest mir gesagt, du würdest gerne einen YouTube-Kanal vorschlagen. Vorstellen.
Das sind wir jetzt leider durch. Das hätte ich bei Zuletzt gesehen gemacht. Die haben gar nichts mit Filmen zu tun.
Ja, aber da fiel mir ein, dass ich vor ein paar Folgen schon mal einen Kanal vorstellen wollte von einem Regisseur.
Ja.
Und ich dachte, lass uns doch mal darüber sprechen, weil wir das immer wieder gefragt werden, wo informiert ihr euch denn eigentlich über Filme? Und ich glaube, wir tragen mal zusammen, wo wir so lesen, was wir für YouTube-Kanäle gucken. Ich glaube, das ist sowieso immer interessant. Also was interessiert uns in Sachen Film und was gibt's da? Vor allen Dingen in Deutschland so ein bisschen und in Amerika. Ich weiß nicht, ob du viel guckst, aber ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben.
Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich glaube, wir sind da sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, du wahrscheinlich für YouTube hast, habe ich so ein paar Instagram-Sachen, die ich liebe.
Ja.
Zum Beispiel gibt es einen Kanal, der heißt Color Palette Cinema. Kennst du das?
Nee.
Also Color Palette Cinema, da werden ikonische Filme genommen und immer die Farbpalette drunter abgebildet. Und das sieht so fantastisch aus. Von Dune und meinetwegen La La Land und sonst was. Mhm. Das sieht für alle, die sagen, ich liebe Farben in Filme und bestimmte Sequenzen. Und da sieht man auch in manchen Szenen mal diese Tiefe und was für ein, wie viel Gedanken man sich im Color Grading macht. Color Palette Cinema, einer meiner Lieblings-Film-Instagram-Kanäle, getoppt von Cinema.Magic.
Cinema Magic, das glaube ich, kenne ich auch.
Hat mir, das Cinema Magic macht halt super viele Posts von, da hatten wir letztens drüber geredet, Nebendarsteller, die die eigentlichen Stars in Filmen waren. Da ist super viel Wissen drin, alles auch immer mal ein Mix aus Fotos und aus Videomaterial. Das wirkt auch sehr so aufwendig.
Alte Fotos von Sets und wie sahen die Stars früher aus?
Da fühlt sich richtig viel nach Liebe an. Oder zum Beispiel, wenn zwei Schauspieler in 3 Jahrzehnten 5-mal miteinander gearbeitet haben, zeigen sie die beiden über die Zeit und so. Das ist immer sehr liebevoll. Also ich habe noch nie einen Post gesehen von Cinema Magic, wo ich nicht dachte, oh ja, das hat sich, ich scroll die nicht weg, ich gucke mir das an.
Ich like die immer nicht, weil ich immer das Gefühl habe, dass die sich alle gegenseitig bestehlen bei Instagram und dass du, also ab und zu hast du mal so einen, der das regelmäßig macht, aber ich habe immer wieder, kriege ich das von allen möglichen reingespült und gefühlt wiederholen sie sich dann auch gegenseitig. Also, aber Cinema Magic werde ich mir mal aufschreiben, weil ich habe die, glaube ich, schon mehrfach in meinem Feed gehabt, bin denen aber selber nie gefolgt. Das werde ich jetzt ändern. Instagram folge ich tatsächlich gar keinem einzigen Filmding.
Darf ich Instagram noch weitermachen?
Ja, mach ich weiter.
Weil wir auf der Plattform sind. Dann folge ich da dem Hollywood Reporter, weil der Hollywood Reporter ist eines der wichtigsten Magazine aus Hollywood. Da werden wir sicherlich da gleich noch zu kommen, was es noch so gibt. Die haben auch tatsächlich, das fand ich immer ganz witzig, auf dem Walk of Fame in Los Angeles, ist auch ein Stern von der Redaktion des Hollywood Reporter. Und die machen das ganz clever, dass die in ihrer Bio auf Instagram alle letzten Bilderposts quasi widerspiegeln. Wenn du dann da draufklickst, kommst du immer zu dem Artikel. Und die arbeiten das ganz gut auf, ihre größeren Artikel wirklich ständig zu posten. Die machen am Tag zwischen 2 und 4 Posts, würde ich tippen. Und da hat man dann immer die größeren Geschichten, wo ich eben doch gerade heute wieder über Armie Hammer gelesen habe, welche Projekte, bei welchen er rausgeflogen ist, wegen dieser ganzen Kontroversen, die gerade laufen und die Anschuldigungen wegen sexuellem Missbrauch, allem, was dazu gehört. Folge noch kleine Sachen, so private Sachen, ist zum Beispiel Marco von Nerdkultur, Regisseur, weil immer wenn es ein bisschen, Regisseur heißt er da, wenn es ein bisschen sehr nerdig wird, bei DC, bei Marvel so, dann er taucht er halt immer voll ab. Er macht immer den Deep Dive und bei Star Wars, also wenn ich es richtig nerdig brauche, positiv gemeint, dann ist Marco ein guter. Ich folge dann noch den Jungs hier, Maniac und Buds von Flips News. Kennst du Flips? Mhm. Ja, das machen die eigentlich auch.
Machen sie das noch?
Ja, das machen sie nach wie vor, posten da ihre Sachen, finde ich immer sehr nett, mit so einem leicht batzigen, also Batz ist immer so ein bisschen grimmig, mit so einem leicht grimmigen Unterton, und dann folge ich noch den ganzen Filmstudios.
Ja, bei Batz habe ich häufig das Gefühl gehabt, früher, ich kannte einige solcher Filmkritiker, es ist witzig, dass ich das jetzt gleich sagen werde, aber der war mir immer zu negativ.
Ich habe das letztens Gina vorgelesen, als ich dir was, irgendwas und dann... Genau, ach so, hier, jemand, der den Podcast produziert hatte, nämlich dir jemand vorgeschlagen, Drunken, irgendein Betrunken.
Also Critical Drinker.
Und da hast du auch geschrieben, nee, der ist mir zu zynisch. Und da musste ich auch laut lachen, weil ich dachte, es gibt was David zu zynisch ist. Das kann ja nicht euer Ernst sein. So.
Okay. Ja, es gibt so Fälle, wo ich, also gerade auf YouTube gibt es eine ganze Menge Kanäle, die recht schnell, recht groß geworden sind, weil sie sich auf Star Wars gestürzt haben, weil sie, also so auf die Opfer, die eigentlich, wo man sagen muss, wenn alle nachtreten, das ist dann jetzt auch nicht so revolutionär. Und der Critical Drinker wurde relativ bekannt, weil er sich in der Phase von Game of Thrones auf die letzte Staffel gestürzt hat. Und dann kam ja auch noch Star Wars, der letzte Film. Und das, muss ich sagen, das ist so geblieben. Also ich habe da bei solchen Leuten das Gefühl, dass die Kritikpunkte nicht mehr valide sind und durchdacht, also nachvollziehbar, sondern es geht nur darum zu kritisieren. Es geht nur darum, den Kanal weiter nach vorne zu treiben.
Die Marke, genau.
Und ich, wenn ich hier jetzt sitzen würde und jeden Film scheiße finden würde, dann müsste man sich fragen, und es gibt so Fälle, und bei Batz war manchmal das Gefühl vorherrschend, ohne jetzt Batz absprechen zu wollen, der hat eine Menge Ahnung von Filmen, aber er kam häufig, wenn wir so aus Filmen rauskamen, war immer so, du weißt es selbst, sein Gesicht danach.
Ich habe ihn immer gefragt, Batz, war okay oder war schlecht? Nach gut habe ich ihn nicht gefragt.
Darf ich meine, also ich würde mal mit den Webseiten weitermachen, die ich lese. Du hast mir letztes Jahr eine App empfohlen, die ich super gerne benutze, und zwar Bundle. Weil ich habe die Social-Media-Seiten ja bei mir auch dem Handy erst, also erst war alles runter, jetzt nutze ich wieder Instagram, weil ich es halt beruflich wieder mehr muss. Aber bis dahin hatte ich halt meine als News-Aggregator quasi Twitter und Facebook benutzt, weil ich da vielen gefolgt bin.
Das ist schon
und
zwei
das ist richtig, Höllenportale. Ja, Höllenportale. So, und dann als ich das dann gelöscht habe, meinte ich so, Robert, ich krieg nichts mehr mit. Und du so, nutzt doch Bundle. Bundle ist eine App, wo du zum Beispiel Spiegel und anderen Formaten folgen kannst. Und Bundle bündelt dir quasi diese ganzen Seiten und ihre Headlines übersichtlich auf einer Seite.
Und du wählst alle deine Quellen und die Quellen sind auch nicht nur die Top 10 großen Magazine, sondern zu jeder Unterrubrik hast du wirklich für 30 bis 100 Quellen.
Genau, und du wählst quasi selber aus. Und ich habe zum Beispiel bei Filmseiten dort ausgewählt IndieWire. Das ist eine der größten Filmseiten in den USA, die sich viel mit Indies-Filmen beschäftigt, aber auch die großen Sachen angeht, hat eine gute Redaktion. Das Deadline-Magazin macht eher Genre, also eher Horror, eher Science-Fiction. Und da sind häufig News, die den anderen Magazinen zu klein sind, aber die trotzdem, wie ich finde, spannend sind. Wenn es dann so um das neue Reboot von Critters oder Leprechaun geht, ich bin ja in der Horrorwelt, da lese ich gerne Sachen, deswegen das Deadline-Magazin. Variety ist für mich das bessere Hollywood Reporter. Hollywood Reporter folge ich aber auch, aber Variety ist das Branchenmagazin, weil die häufig auch Box-Office-Analysen posten zum Beispiel. Also da hast du dann jede Woche posten sie, wie viele Prozent sind die gestiegen oder gesunken, und sie gibt oft Analysen, warum ist ein Film ein Flop geworden, und diese Analysen sind nicht einfach nur, die Story war halt nicht so gut, sondern es wird auf den Zeitraum geguckt, auf den Markt, auf die Werbekampagne, und das, also da ist Variety besser als jedes andere Magazin. Und dann folge ich noch IO9. Das ist ein komischer Name, ist aber, kennst du, ne? IO9 macht mehr auch so nerdigen Kram, viel auch so TV-Serien, und die machen jeden Tag oder jede Woche machen sie ein Daily Update, wo sie alle News zusammentragen, die spannend sind, und zwar, und das finde ich so interessant, die treffen immer meinen Geschmack. Also was ist das neue Casting-Rumor aus der Herr-der-Ringe-Serie, wer ist der neue Bösewicht im Suicide-Squad-Film, und das wird alles da zusammengetragen in deren News, und deswegen guck ich da immer wieder gerne rein. Also wenn ihr euch so eine App holt, wo ihr das bündelt, ansonsten könnt ihr natürlich diese Seiten auch einzeln ansteuern, aber es macht da mehr Sinn, denen zu folgen. Und das ist so, sind so die Haupt-News-Quellen, wo ich quasi immer sofort alles.
Ich glaube, Collider ist noch relativ groß auch.
Collider, ja, aber Collider ist Collider ist eher so eine Abschreiberseite. Die haben weniger Breaking-Sachen, also weil darum geht es mir so ein bisschen. Variety hat eigenen Stuff, Collider macht weniger selbst, und
das hat natürlich auch damit zu tun, wer ist wie gut in Hollywood vernetzt und wer wird exklusiv woran gelassen und da Fragen stellen. Eine Seite, wenn ihr euch jetzt fragt, weil sie sind, das ist tatsächlich die Fachpresse. Also wenn eine dieser von David genannten Quellen etwas bestätigt, auch wenn es offiziell noch nicht bestätigt ist, dann ist es zu 95%. Selten, dass es dann Rückzieher gibt.
Es gibt noch ein paar Insiderquellen auf Twitter, denen man folgen könnte. Da habe ich jetzt die Namen aber nicht zusammengetragen. Das sind auch, wenn die schreiben Breaking News, dann ist das richtig.
Wer jetzt sagt, dem ist das auf Englisch oder mir ist das auf Englisch irgendwie alles zu kompliziert, finde ich, im deutschen Raum macht Filmstarts. Das ist relativ gut, das einzudeutschen. Das ist für mich immer so, ich bin ja nicht so viel auf so deutschen Seiten unterwegs, aber für mich wirkt das immer so ein bisschen wie die, ich will jetzt niemandem schlecht nachreden, die branchigere und klarere Version von Moviepilot, habe ich das Gefühl, oder?
Moviepilot ist so ein bisschen geekiger und ein bisschen, ich mag Moviepilot auch nicht so gern. Also ohne, dass ich, also ich mag Moviepilot, so ist es nicht. Aber wenn ich wählen würde, würde ich auch eher Filmstarts machen, weil Filmstarts sind für mich die Erwachseneren, die mit dem besseren Filmgeschmack, mit dem besseren Filmwissen. Und da kommen wir gleich dazu, dann kann ich ja überschwenken. Oder hast du noch eine Webseite?
Nee.
Weil,
also man könnte noch, ich habe mir noch notiert, aber das ist mehr so für effektheischerisch, ab und zu mal Forbes. Also wenn es um Zahlen geht, kann Forbes auch noch mal interessant sein für Filmsachen. Aber das ist dann mehr so Filmgrossings, welcher Schauspieler verdient, warum die so wenig. Das hat dann mehr so Markt.
Da war ich letztes Jahr relativ viel, als ich mein Corona-Video vorbereitet habe, weil da kannst du halt diese ganzen Marktwerte und so lesen, und das ist schon nicht spannend, nicht unspannend. Wollen wir zu YouTube als letztes kommen?
Ist schon nicht spannend. Warum darf ich es nicht lustig finden? Ich finde es einfach witzig.
Es ist weird, dass du das lustig findest, wenn sich jemand verspricht.
Nein, okay, aber das ist interessant. Das ist nämlich das ist der Konflikt. Ich finde nicht witzig, dass du dich versprichst, sondern ich finde die Tonalität, wenn ich mir überlege, generell zu jemandem zu sagen, der erzählt mir was enthusiastisch und sagt dann, nee, es ist schon nicht spannend. Ich finde die Tonalität einfach geil, die einzubauen, generell, um jemandem eine Abfuhr zu
kürzen. Das ist nicht der Konflikt. So, ich weiß natürlich, dass es dir darum geht.
Ach so, aber ich lache dich aber nicht aus. Ich lache über eine Sache. Ist ein großer Unterschied.
Ich weiß. Wollen wir zu den YouTube-Kanälen kommen?
Ich wollte dich aber noch, eigentlich wollte ich dich nach dem Magazin fragen, weil ich weiß, dass du liest bestimmte Magazine, Zeitungen.
Ich lese die Empire und die Total Film. Mhm. Das sind zwei britische Magazine. Ich bin der Meinung, dass es weltweit keine anderen adäquaten Ersatz.
Nicht mal die Cinema?
Die Cinema ist für mich, ich glaube.
Findest du nicht spannend?
Nicht spannend ist, ich würde gerne eine andere Beschreibung finden. Wenn du mir die Cinema schenken würdest, würde ich sie dir um die Ohren hauen. Das ist ein Magazin, ich habe die mir früher in den 90ern, hatte ich sogar abonniert. Das ist so ein Drecksblatt geworden mittlerweile. Wir könnten hier mal eine Folge machen, wo ich dieses.
Ich bin jetzt wieder Abonnent, ne?
Seit 6 Monaten,
ich habe nichts gelesen.
Ich weiß, ich habe die neulich bei dir auf der Toilette gesehen. Ich habe neulich die Ausgabe bei dir gesehen und ich dachte, was ist in Robert gefahren? Und das,
ich wollte der Sache eine Chance geben, aber ich habe tatsächlich noch nicht gelesen.
Das ist ultra, also es ist wirklich, also ich weiß nicht mehr so genau, wie sie jetzt aussieht, weil ich ungefähr seit einem Jahr nicht mehr reingeblättert habe, aber bis dahin, ne, Filmkritiken sind nie mehr als 2 Zeilen gegangen, der Rest war Inhaltsangabe. So, das war schon immer, habe ich mich immer gefragt, was das soll. Dann gab es immer nur Scott Orlin aus Amerika, der die immer gleichen Preview-Berichte geschrieben hat.
Der gleiche, der mal neben Steven Gätchen steht bei den Oscars und die Celebrities ranholt.
Und der Rest war, mir ist nie das Gefühl abhandengekommen, und da kann ich den Bogen zur Empire und zur Total Film schlagen. Das sind beides Magazine, die wie viele britische Magazine erstmal richtig toll gestaltet sind. Und was ich bei denen liebe, ist, dass es Filmliebe ist. Dass du auf jeder Seite, du hast dann Anekdoten, du hast Berichte über früher und kleine Rätsel und Spiele. Und es ist wirklich viel, viel drin in jedem Heft. Und in der Cinema habe ich jedes Mal das Gefühl, das sind keine Leute, die Film lieben, sondern die über Film schreiben müssen. Da steht jemand, der jeden Monat sagt, ey Leute, das neue Magazin muss wieder fertig werden. Und die alle so, oh Mann, ey. Und dann rufen die Scott Orlin an, der boxt denen wieder eine seiner vielen Previews zusammen. Dann schreibt irgendjemand eine Inhaltsabgabe ab und sagt dann am Ende, diesen Film kann man gucken, ja oder nein. So. Und das ist es gewesen. Mittlerweile ist das die Hälfte des Blattes sowieso Heimkino und DVD. Das habe ich eh nie verstanden, warum ein Magazin, das sich über Filme und Kinofilme dreht. Ja, ich verstehe Heimkino, aber warum die Hälfte des Heftes mittlerweile daraus bestehen muss, das erklärt sich mir nicht. Weil es gibt so viel, und das sieht man an der Empire, an der Total Film, was man tun könnte. Ja, die haben nicht so einen Access, also die haben nicht den Zugriff auf die US-Stars, wie zum Beispiel die Empire. Da ist dann halt einfach mal in jeder Ausgabe sind 5, 6 geile Interviews mit einem Liam Neeson, mit Brad Pitt, weil sie an diese Leute rankommen. Das ist bei der Cinema halt leider nicht.
Wo bekomme ich denn diese beiden Zeitungen, von denen du redest?
Na, entweder du holst, also hier in Berlin ist es einfach, weil du sie dir an den Bahnhofskiosk, also an den großen Bahnhofskiosk holen kannst, weil die oft als internationale Hefte haben. Wenn du weiter draußen wohnst, ist es leider ein Problem, dann müsste man es abonnieren. Oder ich habe die App Readly, die kann ich euch generell nur empfehlen. Da zahlt man, glaube ich, 9,99 € im Monat und kann alle Zeitungen lesen, auch alte Hefte und so, ich liebe die sehr, ich habe die schon mal an anderer Stelle vorgestellt, großer Fan, da zahle ich einmal und kriege diese Hefte dann immer pünktlich, wenn eine neue Ausgabe kommt, auf mein Handy. Ich bin kein Fan davon, nicht mehr das physische Magazin in der Hand zu haben, bin ich ganz ehrlich, ich hätte gerne weiterhin die Magazine, aber das geht ja, wenn ich es jetzt zum Beispiel abonnieren würde.
Aber du könntest mir mal eine Ausgabe mitbringen, nächste Woche zum Beispiel.
Ich kann dir, ich habe ein paar alte, ja.
Die neue Empire.
Ja, ich kaufe die ja nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe die in der App.
Du kannst mir doch einen kaufen am Hauptbahnhof.
Warum kaufe ich dir für 15 Euro?
Dann kriegst du das Geld wieder, wenn es jetzt darum geht. Also hier, du machst so einen Naturstrom, einen Vertrag, dann ist das Geld wieder drin.
Okay, mache ich das. Du hast sie noch nie gesehen? Hast du noch nie?
Nee, ich habe sie gesehen, aber noch nie selber gelesen tatsächlich.
Ah, okay, da hast du was verpasst. Ich liebe die Empire.
Siehst du, und deswegen wollte ich die Chance geben, mein erster Empire-Buddy zu sein.
Ja, und dann, ich habe es schon gesagt, Apps, Bundle, und wir kommen am Ende, glaube ich, nochmal zu Letterboxd. Möchte ich auch nochmal drüber sprechen.
YouTube-Kanäle.
Ja, lass du die YouTube-Kanälen. Was guckst du?
Fast gar nichts.
Das habe ich mir fast gedacht.
Ich hab die Filmstudios alle da, um zu sehen, okay, neue Trailer-Announcement, damit ich das weiß, als Alert. Mhm. Hab dann noch Chris Duckman und Jeremy Jahns, aber auch nur, um zu gucken, wann bringen die eigentlich Reviews raus, wie sind die Timings. Und sehe jetzt halt, dass sie die ganzen Filme reviewen, wo ich mir denke, boah, würde ich halt auch gern gucken. Und da sind die Nobody-Reviews zum Beispiel raus und denke mir so, ich Bock drauf. Ansonsten.
Chris Duckman und Jeremy Jahns sind, glaube ich, die größten amerikanischen Kinokritiker.
Ich weiß nicht, ob die größten, aber die immer so die Namen, die rumschwirren. Da ich mich immer nicht so sehr für andere Kritiker und Kritiken interessiere, gucke ich halt auch nicht so viel und habe die Namen relativ früh mal mitgenommen. Und dann gab es sowas früher, diese Beyond the Trailer und so Sachen. Aber irgendwie. Weiß ich nicht. Ich guck's nicht, aber ich glaube, da wirst du richtig gute Beiträge jetzt haben.
Das war's schon.
Nee, weil der Hintergrund ist folgender. Pass auf, okay, jetzt hole ich ein bisschen aus. Als YouTuber, der immer jeden Tag ein oder zwei Videos hochlädt, ist man irgendwann von der Plattform, bin ich von der Plattform genervt und will dann frei und wollte mit YouTube nichts zu tun haben. Aber jetzt, letzte Woche, das erste Mal, habe ich gesagt, nach 10 Jahren YouTube hole ich mir einen Premium-Account. Habe jetzt YouTube-Premium seit einer Woche und jetzt liebe ich's. Ich habe noch nie so mein Account gepflegt. Alle meine Abos gucke, pack auch deine Videos in die Watchlist. Du machst ja dann die App zu und die läuft weiter. Du packst die auf den Beamer und das läuft und läuft. Du kannst parallel andere Sachen machen oder es zur Seite legen. Keine Werbung mehr. Es ist nicht 1000 laut, wenn eine Werbung reinkommt und ein Video zerhackt. Und jetzt entdecke ich gerade wieder richtig Lust auf YouTube und werde das jetzt quasi alles nachholen.
Okay, dann kannst du dir...
Bin an so einem Knackpunkt eben einfach gerade.
Dann kannst du dir vielleicht bei mir so ein paar Tipps holen.
So, ich schreibe mit. Mitschreiben bitte.
Für mich ist erstmal super wichtig, ich folge 2 Trailer-Seiten, weil, also ich folge nicht allen Studios, sondern am Anfang habe ich Movie Clips Trailers gefolgt. Die haben alles. So, und da muss man klar sagen, jeden Tag kommen neue Trailer. Ich schaue eigentlich so gut wie jeden davon, egal was es ist und wie der Film heißt, ich schaue jeden Trailer. So, dadurch weiß ich schon relativ früh, was kommt und wie sieht's aus und finde ich das interessant. Man kann von den Trailern, würde ich meinen, bei unserer Erfahrung auch schon so halbwegs abschätzen, wie wird das dann ungefähr werden. So, dadurch habe ich da einen guten Überblick. Dann folge ich auch Chris Duckman. Jeremy Jahns ist nicht meins, weil für mich ist Chris Duckman so der ruhige Kritiker, ein bisschen so wie du. Und Jeremy Jahns ist eher so Delle Floyd, würde ich sagen. Also wackelt mehr mit den Armen, ist mehr aufgeregter. Wobei, so ist er heute, glaube ich, auch nicht mehr. Ich habe aber schon ewig jetzt kein Video mehr von ihm gesehen. Aber du weißt so, diese YouTube von 2012, wo alle von Mediakraft gesagt bekommen, ihr müsst mehr machen, ihr müsst mehr mit den Händen. Und das ist Jeremy Jahns, das gefällt mir nicht so ganz. Ansonsten gucke ich total gerne Red Letter Media. Das sind die Jungs, die sind bekannt geworden durch Star Wars-Kritiken und Star Trek-Kritiken. Ich finde, gibt wenige Leute auf YouTube oder in der Filmecke in dieser Richtung, die sich so gut auskennen. Also die haben zum Beispiel Best of the Worst ist da eine Reihe, wo sie über Filme reden. Da habe ich noch nie von gehört. Über irgendwelche Ninja- und Roboter-Klassiker aus den 60er Jahren und die kennen da alles. Und ich mag deren Gespräche deren Kritiken sind herrlich, bissig, aber nie zynisch, sondern sie gehen wirklich so für Filme wie Justice League, aber auch zuletzt Wonder Woman, den ich sehr geliebt habe, die Kritik. Es geht eine Stunde reden über Justice League, Justice League, aber auch Wonder Woman und haben ständig clevere, klare Punkte, die kennen sich mit der Struktur des Films aus, wissen, wann, ne, was hat der Regisseur oder der Schauspieler falsch gemacht, warum kommt da jetzt gerade, ne, warum langweile ich mich als Zuschauer? Es ist ja häufig so, dass man oft nur sagen kann, hinterher der Film war scheiße oder er war gut. Und ich finde, einen guten Filmkritiker macht aus, weil er sagen kann, warum das so ist. Und das ist bei den beiden Jungs, oder drei Jungs sind das ja, glaube ich, finde ich das richtig toll. Dann kann ich dir nur empfehlen, Joe Blow Movies.
Okay.
Ich liebe diesen Kanal mittlerweile sehr, weil Joe Blow Movies war früher mehr so Trailer und jetzt machen sie fast ausschließlich so jede Woche Featurettes wie What the Fuck Happened To. Ist zum Beispiel, letzte Folge war What the Fuck Happened To Nicolas Cage. Es gibt Sachen zu Val Kilmer, zu im Grunde allen Stars, die mal jemand waren und dann abgestürzt sind. Und das gibt es, die Reihe, und die liebe ich auch, Filme, also What the Fuck Happened To, zu Sachen, also zu den Filmen, nicht nur zu den Darstellern, dann wird erklärt, was war eigentlich geplant, was ist dann hinterher draus geworden. Ne? Also zum Beispiel Sachen wie Kingdom of Heaven, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, oder Alien, oder The Crow, solche Filme. Das mag ich total, weil das ist leichtfüßig, das gucke ich gerne zum Beispiel abends zum Essen, zum Ablenken. Und dann habe ich Kanäle, wo ich die Essays total mag. Also ich bin ja jemand, der selber solche Videos macht und deswegen gucke ich mir natürlich auch Kanäle an, die Essays selber produzieren. Mein liebster Kanal gerade da ist Patrick H. Willems. So heißt der Kanal. Das ist ein Typ, der ist bekannt geworden vor ein paar Jahren durch ein Video, da hat er über das Color Grading in Marvel-Filmen gesprochen und das war ein sehr erfolgreiches Video und seitdem hat er jetzt mittlerweile seinen, also er hat am Anfang so gestruggelt, weil er diesen Erfolg unbedingt wiederholen wollte, hat sich dann um Superhelden viel gekümmert und jetzt merkt man ihm an, er hat so seinen Stand gefunden, weil er über alles spricht, was ihm Spaß macht. Und bei dem finde ich das so geil, die gehen zum Teil 30, 40, manchmal eine Stunde, 30 Minuten diese Essays und er hangelt sich nie an Hype-Themen entlang, sondern die letzte Folge von letzter Woche war, warum Baseball der beste Filmsport der Welt ist. Und das erklärte er in 50 Minuten und ich dachte vorher so, boah, Baseball interessiert mich gar nicht, will ich gar nicht gucken. Und es passiert bei dem aber genau das, was Leute immer unter meine Videos schreiben, nämlich interessiert mich null, ich habe trotzdem bis zum Ende durchgeguckt und es war spannend. Und der kriegt das wirklich hin, so, dich auf so eine Reise mitzunehmen durch die Filmhistorie und dabei zu mir zu erklären, warum Baseball in Filmen einfach besser funktioniert als andere Sportarten und spricht dann über jeden Baseballfilm. Er hat neulich über den Needle Drop gesprochen, also immer dann, wenn in Filmen zeitgenössische Musik benutzt wird von Martin Scorsese und wie sie alle heißen und wann das gut ist und wann das schlecht ist. Und das hat er der hat auch über Musical-Filme gesprochen, hat er sich alle Coppola-Filme angeguckt und Francis Ford Coppola hat eine Wein-Collection rausgebracht und es gibt eine Wein-Collection, die auf seine Filme abgestimmt sind. Also sprich, du kannst dir die Wein-Collection hinstellen und dann zu jedem seiner Filme gibt es einen speziellen Wein und das hat er gemacht. Der hat sich diesen Wein dann reingedröhnt und hat dann sich diese Filme angeguckt und da sind so zwei Videos, wo er über jeden Coppola-Film spricht und das ist für mich der beste. Ne, weil so Leute wie Every Frame a Painting gibt es leider nicht mehr, die wirst du vielleicht noch kennen. Oder auch der Nerdwriter hat ja viel gemacht zum Thema Film, macht auch seit Monaten fast nichts mehr. So ein bisschen, die guten Leute machen alles nichts mehr. Und deswegen gucke ich sehr gern Patrick H. Willems, weil macht das noch jede Woche. Das finde ich richtig gut. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen: Pony Smasher. Kennst du das?
Nein.
Pony Smasher ist ein Regisseur, nämlich David F. Sandberg.
Den kenne ich.
Der hat Shazam gemacht und Lights Out und ist der einzige mir bekannte Regisseur, der einen eigenen YouTube-Kanal hat. Jetzt mal abgesehen von Oates, dem Studio, was Neil Blomkamp ins Leben gerufen hat, wo aber auch nichts mehr veröffentlicht wird. Und David F. Sandberg macht da immer mal wieder Videos, wo er zum Beispiel darüber spricht, wie schwierig es war, Shazam zu drehen. Oder neulich hat er ein Video gemacht, wo er erklärt, dass er ein introvertierter Regisseur ist und ob es überhaupt möglich ist. Also man kennt ja Regisseure, die dieses klassische Bild ist, dass da jemand steht, ey, da hinten, du musst jetzt da vorne vor die Kamera.
And action.
Genau. Geht das überhaupt, wenn man ein introvertierter Mensch ist? Und das ist super spannend und er dreht dann auch Kurzfilme, also zum Beispiel Lights Out, den kennst du noch, ne? Ein Horrorfilm, wo es darum geht, immer dann, wenn das Licht ausgemacht wird, kommt ein Dämon. Und das basiert auf einem kleinen Kurzfilm, den er mit seiner Frau zusammen in seiner Wohnung gedreht hat. Und jetzt letztes Jahr während der Pandemie wurden ja so der zweite Shazam-Film wurde verschoben und er konnte nicht arbeiten. Und dann hat er einfach wieder Kurzfilme gedreht und hat dann auf seinem YouTube-Kanal erklärt, was für Techniken er benutzt, hat den Kurzfilm da gezeigt. Und das ist ein richtig schöner Kanal, Pony Smasher heißt der, für Leute, die vielleicht selber Filme machen wollen und sich diese Techniken ein bisschen angucken wollen, aber auch so einem Regisseur über die Schulter gucken wollen, der ultra sympathisch ist. Sowas habe ich noch gar nicht erlebt. Und in Deutschland möchte ich drei Kanäle, sorry, dass es so lange ist, aber ich bin nicht gleich fertig, ich gucke wirklich gar nichts Deutsches, außer Filmstarts, die hast du schon genannt, und der Comicladen. Das ist ein Typ, der macht zum Beispiel so Marvel-Serien, aber auch zu Marvel-Filmen macht er so Analysen und das macht Filmstarts ja auch mittlerweile sehr viel. Deren YouTube-Kanal ist tatsächlich richtig gut, muss ich sagen. Ich mag den Moderator bei Filmstarts total.
Ich glaube, mit dem war ich auch auf der Comic-Con Experience auf dem Panel. So ein bisschen langhaariger.
Blondhaarig, ja. Sehr sympathischer Kerl. Ich mag, wie er die Dinge einspricht, ruhig und klar, strukturiert und ne, wenn die jetzt zum Beispiel über die Zukunft des Marvel-Universums sprechen, was sind noch für Filme geplant oder so. Und bei denen habe ich das Gefühl, da voll abgeholt zu werden. Deswegen, das gucke ich bei denen sehr gerne. Und ein persönlicher Freund von mir ist der Kanal Urst der Typ. Und Henry heißt der den macht. Ein muskulöser, glatzköpfiger Mann, der die tiefste Stimme hat, die es im deutschen YouTube-Bereich gibt und der wirklich witzige Filmvideos macht. Reviews und aber auch häufig politisch wird in den Filmreviews. Das mag manchem zu viel sein, ich finde das aber immer schlau, immer witzig und der hat mit, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Abos viel zu wenige Abos.
Urst der Typ.
Mal einfach so, der hat die Urst Epic Honest Trailer-Reihe, einfach da mal reingucken, du haust dich weg. Also ich habe einen schwierigen Humor, bei dem lache ich mich tot. So, das sind die YouTube-Kanäle, denen ich so, folge.
Robert Hofmann hast du nicht genannt.
Okay. Gut. Ich folge dir tatsächlich, ich habe dich nicht abonniert.
Wie? Also guckst du mal, gehst du auf den Kanal?
Ja, weil ich will nicht jeden Trailer von dir bekommen. Und ich kann die Trailer ja bei dir nicht in Ruhe gucken, sondern ich krieg da dann, so Leute, das war der Trailer, was denkt ihr?
Kann ich nicht nachvollziehen, David.
Deswegen, ich gucke immer bei dir rauf, wenn ich was sehen möchte.
Ist okay, gut.
Ja, tschüss. Nicht traurig sein. Ist ja nicht so schlimm. Aber
das ist so, wo wir uns ein bisschen bereichern, filmtechnisch.
Ich würde gerne noch Letterboxd nennen. Du wirst ja immer wieder gefragt, warum du keinen Account hast.
Ich habe Fake-Accounts. Leute sagen, bist du das? Es gibt immer mal wieder Fake-Accounts.
Und dann werden da nur Pornos geliked. Das wäre super. Ich kann Letterboxd nicht genug empfehlen. Das wäre dann kein Fake-Account. Warum hast du es eigentlich nicht?
Weil ich bin einfach, ich glaube, wir haben eine ganz unterschiedliche DNA, was das angeht. Ich bewundere ja Leute wie dich oder es gibt nur einen Freund, wo ich denke, die stecken so tief in dieser Filmmaterie und haben auch diese Leidenschaft, die ganze Zeit so zu brennen. Du hast ja auch immer betont, nee, so Filme gucken könnte mir, da wird mir nicht langweilig. Ich liebe Filme zu gucken. Ich bin wirklich so, ich beschäftige mich gern mit Filmen, ein paar Stunden am Tag, 5, 6, 7 Stunden, wie so ein Arbeitstag. Leider, also ich finde das auch schade, aber so wie ich es auch gerne mag und gerne verkrafte, weil ich Angst habe, irgendwann so eine Liebe zu verlieren, wenn ich mich zu voll packe. Dafür ist es zum Beispiel so, ich merke das immer richtig, wenn ich einen Film gucke und ich weiß, draußen scheint so die Sonne, es sind 20 Grad, dann will ich raus. Es zieht mich nach draußen. Das ist irgendwie so, ich merke immer so, mein Lebenselixier noch mehr ist so die Natur und draußen zu sein. Und dann, sobald es dunkel wird oder das Wetter oder so, dann bin ich so, okay, jetzt gucke ich mir gerne Film, Serien, ziehe mir Infos rein. Ich stecke oft nicht so tief drin wie manche andere. Ich glaube, deswegen haben manche Zuschauer nochmal einen anderen Zugang zu mir, weil ich dann weniger tief drin stecke, aber das gibt mir manchmal auch selbst das Gefühl, weniger eigentlich Experte zu sein, als mir es andere zuschreiben. Ich struggle da immer so ein bisschen mit meinem eigenen Lebensgefühl, wie viel ist für mich zu viel?
Ich glaube bei dir, also das habe ich häufig gedacht, ich glaube, du liebst Filme, der Unterschied ist, glaube ich, ich lebe Filme, du liebst Filme und das klingt jetzt wertender, als es eigentlich sein sollte, aber ich gehe auf Festivals, ich lese jede Story, ich bin auf dieser App und informiere mich dann und bin wirklich, ich sauge das auf und gehe in irgendwelche Nerdläden und kaufe mir dann Filmmemorabilien. Das habe ich schon immer so gemacht und ich glaube, wenn man mich gefragt hat, und es ist kein Scherz, wo und wie ich mal sterben möchte, habe ich immer gesagt, am besten schlafe ich im Kino friedlich ein, aber im Kino möchte ich gerne sterben. Weil das ist die eine Leidenschaft und das geht nicht weg. Also ich merke das auch. So bei Videospielen habe ich manchmal so Phasen, wo ich denke ich kriege schlechte Laune, wenn ich mal eine Woche, so wie jetzt letzte Woche, nicht genügend Filme gesehen habe. Und ich rede jetzt nur von den neuen Filmen. Ich habe natürlich auch alte mir dann doch angeschaut. Das ist meine Lebensessenz, muss ich sagen. Also kann ich gar nicht, es ist auch nicht über.
Ich kann das auch nicht so richtig, weil ich habe ja das schon intrinsisch. Also ich weiß noch, als ich als Jugendlicher anfange, mir ganz viele VHS-Kassetten zu kaufen wollte, mir Filme aufnehmen, meine Sammlung aufbauen und habe mich richtig gefreut. Und ich habe das auch heute immer noch in mir. Ich glaube, es ist manchmal dieses Tempo, auch in der Zeit in der Pandemie, in der trotzdem Agenturen ständig schreiben, kann sich über den Film, der kommt raus und können wir da was machen. Und auch wenn du davon so 2/3 absagst und alles andere bedienst, ist man immer so überladen von Arbeit, dass ich auf der einen Seite nicht alle so enttäuschen will, aber auch Zuschauer, die sagen, ey, der Film und die Serie ist da draußen, darüber wieder schön was zu machen. Ich habe das Gefühl, Dinge manchmal für andere Leute mehr abzuarbeiten als meiner selbst willen. Und das ist so ein bisschen schade auf der einen Seite Und das ist aber so ein ewiger Struggle, den ich mit mir rumtrage. Das ist
vielleicht die Gefahr, wenn man das Hobby zum Beruf macht, weil man dann nicht mehr trennen kann. Also ich meine, ich hatte das...
Deswegen will ich nach 8 Stunden oder so meist Schluss machen, um zu sagen, nein, ich mache jetzt das nicht weiter, morgen kommt es doch sowieso wieder.
Aber also, ich habe das ja nie verstanden, wenn du das gesagt hast, weil zu den 8 Stunden, von denen du ja sprichst, klar, da ist dann E-Mails und so dabei, aber du zählst ja, glaube ich, auch Filme gucken da rein. Und bei mir wäre das zum Beispiel nie so, dass ich nach einem Film sage, boah, was ein harter Arbeitstag.
Zum Beispiel heute, nach dem Dreh, wir hatten ja gesprochen, welche Filme wir besprechen, ob Sorry to Bother You oder ob wir beide Capone anschauen. Der ist jetzt auf Blu-ray raus seit, ich glaube, 3 Tagen oder so. Heute werde ich Capone gucken. Ich habe mich lange auf den Film gefreut, weil ich Tom Hardy und Gangsterfilme mag. Und auf den freue ich mich einigermaßen. Aber ich weiß schon, er soll wirklich schlecht sein. Und das würde mich halt ein bisschen traurig machen. Aber der Film ist okay. Aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel einen anderen Film, wo ich weiß, der muss jetzt einfach besprochen werden, weil der ist relevant, der kommt raus. Und dann gibt es eben auf diese Filme, wo ich denke, da habe ich jetzt gerade einfach keine Lust drauf. Da habe ich jetzt abends keine Lust drauf. Dieses perfekte Umfeld. Und das macht mich dann manchmal traurig so. Aber mich nervt das auch manchmal bei einer Pressevorführung. Wenn der Vorhang aufgeht und der Film läuft, super. Aber dieses dahin, dann mir von Kritikern immer vorher die 10 Minuten, du machst das ja richtig, du kommst ja immer genau dann die 7 Minuten zu spät, wenn es losgeht. Aber die anderen sitzen rum und die haben alle auch immer schon so schlechte Laune. Dann kommst du aus einer Pressevorführung und sofort wollen Agenturen von dir eine Meinung haben. Und diese Meinung wird, wenn du mehr Reichweite hast, auch höher gewertet. Da gibt es dann sofort immer Rückfragen und du wirst als erstes mit abgegriffen. Ich finde das Ganze drumherum so ermüdend.
Aber du gehst auch nicht mehr privat ins Kino.
Ich finde nicht die Filme, weil ich ja alles gucke.
Ja, naja.
Ich gehe selten, also ich gehe mit meiner Schwiegermutter und Frau ab und zu einen Film zweites Mal gucken, weil ich dann sehen will, oh, wie finden die den das erste Mal zu sehen? Dann mache ich das. Aber ansonsten, weißt du doch selbst, wenn du irgendwie 5-mal die Woche im Kino, für dich ist es nicht genug. Du kannst 10-mal ins Kino gehen. Ich mag nicht 10-mal die Woche ins Kino.
Ich würde gerne, ja, aber also jetzt, ich merke es ja jetzt, wenn wir den Podcast machen und dann noch viel ne, dann über Filme reden, wie Sorry to Bother You zum Beispiel, ne, den du dann nicht nur nicht kanntest, sondern auch ich habe das bei dir häufiger schon gemerkt, dass du dann auch, du würdest, glaube ich, auch nicht versuchen. Also ich bin zum Beispiel letztes Jahr, Palm Springs ist das Beispiel. Habe ich den Trailer gesehen, habe ich von den Festivals die ersten Stimmen gehört, dachte ich, ich muss den sehen. Habe dann die Nachricht vom Fantasy Filmfest bekommen, mit denen ich ja mittlerweile so halb verkumpelt bin, weil ich da jedes Mal vorbeikommen darf. Hey, wir bringen den als Eröffnungsfilm. Da habe ich mich abends an die Kasse gestellt und habe den dann in einem völlig überfüllten Saal geguckt. Letztes Jahr war das ja ein sehr kleines, weil ich diesen Film unbedingt sehen muss. Und ich weiß, ich würde dich, du würdest dann sagen, na, ich gucke den dann, wenn er relevant wird, wenn er im Kino startet, weil du den dann auch verarbeitest als Job. Also du trennst dann schon ganz klar.
Ja, also ich würde dir so zu 80% zustimmen. Es gibt schon die Filme auch, wo ich, also es gibt schon Vorführungen, wo ich ganz gezielt wohin gehe, weil ich es einfach viel toller finde. Also ich weiß noch, La La Land bin ich noch das zweite oder dritte Mal gerne, ich bin extra zur Vorführung von Man Gay gegangen. Das ist im Kino International immer Kino mit vielen homosexuellen Paaren, die gucken, weil der Humor immer super schön ist. Ich habe Whiplash in einem Wohnzimmerkino gesehen, wo quasi wirklich ein Wohnzimmer umgebaut wurde und das aus einer alten Videothek in der Boxhagener Straße in Friesheim, weil ich wusste, Whiplash
in
und
Grünberger
wollte,
Straße da, ja?
Ja, so ungefähr.
Ich glaube, da um die Ecke ist das.
Das ist dieses, es gibt diese Vorführungen, wo ich sage, ich will diese Filme wirklich sehen. Ich finde manchmal, es gibt aber nur wenige Menschen, denen ich vertraue, wenn sie mir sagen, guck dir den mal an, wo ich danach nicht sauer bin, man hat mir meine Zeit gestohlen. Und wenn ich weiß, wenn du sagst, guck dir mal Sorry to Bother You an oder hier, ich suche mir selber auch hier diese Jesse Eisenberg-Sache. Habe ich mir selbst, wenn ich die Vorschauen schreibe, suche ich mir auch, oh, den will ich gucken, schreib mir das so in meinen Upload-Kalender, das ist für meinen Kanal immer strukturiert und sag dann, okay, den will ich gerne anschauen. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen dir und mir, aber ich bin nicht gänzlich so, dass ich sage, oh, das ist relevant, das wird jetzt gemacht.
Aber das finde ich spannend, weil wir haben ja noch nie drüber gesprochen, weil skurrilerweise bin ich eher so, dass ich sagen würde, ich habe selten das Gefühl, dass mir Filme, die, also ich werde ja immer wieder gefragt, warum hast du den geguckt? Der wusste es doch, dass der schlecht ist. Zum Beispiel Monster Hunter neulich. Und da meine ich so, weil ich Filme liebe. Es gibt Filme wie zum Beispiel Cats, hatte ich neulich gesagt, oder Frozen 2, wo ich aus dem Film gehe, weil ich merke, da ist gerade, ich habe gerade generell viel zu tun und wenn dann ein Film einfach 2,5 Stunden Blödsinn ist, dann, ne, und ich den eh nur gucken musste, weil ich ja gar kein Interesse dran hatte, weil ich ja schon auch präferiere, Filme zu schauen, die ich gerne auch sehen möchte. Das ist eine große Bandbreite, aber es gibt Sachen, wo ich weiß, also Frozen 3 zum Beispiel würde ich mir jetzt gar nicht mehr angucken, weil das einfach Quatsch ist. Da möchte ich meine Zeit nicht verschenken. Aber ich habe das, du bist ja eigentlich derjenige, der immer sagt, also ich habe dich selten aus dem Kinofilm kommen hören und sagt, boah, war das ein Scheiß. Da bin ich ja ganz anders. Ich habe ja immer eine ganz starke Meinung und du immer so, ja, war halt nicht so doll oder so. Also du, wenn du etwas richtig scheiße findest, dann sagst du, war schwierig. Schwierig ist dein Wort, wo ich dann, ich hasse den Film, das ist schwierig. So. Und deswegen hätte ich gar nicht gedacht, dass du das Gefühl hättest, dass deine Zeit verschwendet würde.
Doch sehr.
Ja?
Doch okay. Sehr. Ich bin nur einfach generell ein Mensch, der diplomatisch ist. Der, ja. Wenn alle so wie du wären, wie David, würde die Welt einfach brennen. Und das ist ein Problem. Und es gibt Menschen wie, guck mal, wir beide, wenn wir beide du wären, von der Art und Weise, wüsste ich nicht, ob wir den Podcast machen können. Das heißt, das soll dich nicht beleidigen, sondern damit würde ich sagen, wir hätten auch Kopfkino. Es gab eine Folge Autokino, da bist du besoffen zum Dreh gekommen, musstest während des Drehs 7-mal kotzen und wir mussten anhalten. Es braucht manchmal einen diplomatischeren Gegenpart, der halt sagt, wenn was scheiße ist, um nicht die Gefühle aller Beteiligten zu verletzen. Es ist schwierig. Das ist manchmal meine Einstellung. Und jeder, der vor allem, du weißt ja, was ich damit meine. Wenn ich schwierig sage, weißt du, hey, du, okay, das ist ja ein anderes
Code. Es sollte keine Wertung sein, ne?
Ich denke, es verletzt manchmal Leute. Es verletzt manchmal, glaube ich, auch, ich kenne ja auch bei den Studios, wir kennen ja auch die Mitarbeiter. Das heißt nicht, man ist gekauft oder so, aber Leute, die wirklich mit Herz an was hängen, zu sagen, das Ding ist komplett scheiße. Ich mag nicht gern Leute, die ich mag ins Gesicht gucken. Ich sag, ey, du liebst ihn, es ist nicht meins.
Da können wir eine Anekdote tatsächlich sogar bringen.
Was denn?
Mit Universal. Erinnerst du dich an die Geschichte? Es war so, Robert und ich haben ein paar Jahre keinen Kontakt miteinander gehabt. Und in der Zwischenzeit erschien im Kino der Film The Visit von M. Night Shyamalan.
Ja.
Und ich war damals noch bei Studio 71, dem YouTube-Netzwerk. Und die hatten ein paar ihrer Influencer gefragt, hey, Universal ist auf uns zugekommen mit diesem Film. Und ich dachte, hey geil, der neue Film von M. Night Shyamalan, ne, kannte ich schon und dachte, den würde ich mir gerne ansehen, will ja sehen, ob der nach, ich glaube, sein letzter Film war, glaube ich, dieser Avatar-Film,
Last Airbender. Das war, glaube ich, der absolute Tiefpunkt
genau.
In der Karriere.
Und dachte so, mal sehen, was er jetzt danach gemacht hat. Und wir sind dann dahin mit einer Gruppe von Influencern, haben uns diesen Film angeguckt und dann saß so eine Person neben uns, die ich nicht zuordnen kannte. Und dann kommen wir aus dem Film und alle so, ja.
Diese Person hört diesen Podcast sehr gerne.
Ja. Und alle so, ja, Mensch. Und ich so, wie ich immer bin, boah, war das eine Grütze, so ein Müll. Und ich stehe heute noch dazu. Ich fand den richtig beschissen, den Film. Ich kann gar nichts mit The Visit anfangen.
Mit dem durch ganz Deutschland getourt.
Ich glaube, wusste ich damals nicht so genau. Und hinterher habe ich dann erfahren, dass diese Person, die ich nicht zugehören konnte, ein super hohes Tier bei Universal war, der das alles mitbekommen hat und dann wohl gesagt hatte, so mit David Hein arbeiten war nicht die erste Zeit. Und witzigerweise haben wir dann Jahre später du hast mich ihm dann vorgestellt. Und da kam diese Geschichte, glaube ich, sogar auf den Tisch irgendwie. Also das war sehr,
aber man muss witzigerweise sagen, ihr schätzt euch beide gegenseitig.
Ja, sehr, klar.
Sehr, sehr.
Ja,
aber das ist manchmal, ich glaube, da ging es auch überhaupt nicht, dass dir der Film nicht gefallen hat. Ich glaube, deine Attitude stößt manchmal so sehr Leute an, die du gar nicht verletzen willst eigentlich.
Ja, ja, ja.
Weil eigentlich teilt ihr eine gleiche Leidenschaft, aber wenn man dann sagt, das ist die vor allem, aber das muss ich auch mal ehrlich sagen, du greifst manchmal zu Superlativen, die sind einfach inflationär.
Das ist schön, stimmt,
du kannst
ja.
Nicht nach einem Film das sagen, stimmt. Du kannst nicht nach, also wie oft ich von dir innerhalb von 2 Jahren zum Beispiel höre, das ist die größte Grütze, die ich je gesehen habe. Das heißt ja wirklich, jedes Mal war es eine neue tiefe Grütze, die tiefer geworden ist.
Ja.
Ist Schwachsinn. Es ist nicht die neueste, schlimmste Grütze, die du gesehen hast.
Ja, ja, das gehört, glaube ich, ein bisschen bei mir.
Ja, und deswegen können nicht alle so wie du sein, was
ich
das
ich kann
angeht.
Aber darauf vertrauen, glaube ich, mittlerweile, dass, also weil nicht nur habe ich ja ein paar Freunde, so wie dich, die dann einfach auch wissen, wie sie es einordnen müssen. Ich meine, ich finde es auch scheiße, immer das bei dem anderen zu belassen und zu sagen, alle anderen müssen einordnen, was ich für verbocke. So ist es gar nicht. Ich versuche mich immer natürlich auch zu verbessern. Aber man merkt es auch an den Zuschauern. Ne? Also es gibt mehr als genug, die wissen, wie das gemeint ist. Und das schätze ich sehr. Also dass viele sagen so, okay, da hat er jetzt wieder ein bisschen über die Stränge geschossen. Aber eigentlich liebt der Film. Und eigentlich das, was er an den Punkten sagt. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, den fand ich sehr schön. Der meinte so, wir sind nicht immer einer Meinung. Ich glaube, der kam sogar von Marco von Regisseur. Der schrieb, wir sind selten einer Meinung, aber wenn David einen Film scheiße findet, dann weiß ich wenigstens, dass die Punkte, die er anführt, valide Argumente sind. Und das fand ich, das ist, also so höre ich Kritik gerne, weil man muss nicht einer Meinung sein, aber man kann respektieren, dass der andere auch eine andere Meinung hat und dazu steht. Aber im Grunde haben wir jetzt komplett am Thema vorbeigeredet.
Ich finde das gut.
Das wollten wir so gar nicht sagen, aber das fand ich gerade auch gut. Robert, wir haben ja sonst am Ende die Anekdote, haben wir letztes Mal so ein bisschen inflationär gemacht und diesmal ist uns nichts eingefallen, aber ich hatte gedacht, wir können doch jetzt, war nämlich meine Idee, wir hatten, dass wir zusammen eine Top 5 finden und zwar zu allen möglichen Themen. Das muss jetzt nicht regelmäßig sein, aber wir können ja die Sachen am Ende immer so ein bisschen durchwechseln. Und ich habe mir gedacht,
Sorge, du kommst bestimmt mit sowas, deine Top 5 Filme, in denen Geigen kaputt gehen zwischen 1933 und 37.
Krass, dass du das Thema, ja, und was sagst du?
Geigo Caputo.
Der Kumpel von Tony Surroundi, Geigo Caputi. Ich würde von gerne mit dir eine Top 5 erstellen. Die Top 5, weil, das als kleine Erklärung vorher, Tom Hanks ist ein Schauspieler.
Nein,
alle lieben den.
Das ist ein Schauspieler.
Alle lieben den und ich glaube, niemand würde sagen, Tom Hanks ist jemals irgendwie scheiße. Aber es gibt schlechte Filme mit Tom Hanks und deswegen will ich mit dir jetzt die Top 5 schlechtesten Filme mit Tom Hanks herausfinden. Das Ding ist, ne, wir machen das dann so, ich bereite mich natürlich so minimal vor, weil ich habe das Thema natürlich rausgesucht, beim nächsten Mal bist du es dann.
Darf ich die Filmografie wenigstens aufmachen?
Nein, ich nicht. Wir reden darüber. Was würdest du denn sagen? Fällt dir irgendeiner ein? Also, weil ich weiß.
Also, ich fand da Captain Phillips, glaube ich, nicht so doll.
Echt jetzt?
Ich glaube, den fand ich nicht so doll.
Da finde ich, spielt er aber richtig gut.
Kann sein, ja. Der ist mir aber nie so richtig im Kopf geblieben. Dann finde ich.
Ich fand, bei mir steht auf der 1 Cloud Atlas.
Den mochte ich ja sehr.
Ja?
Ja, ich weil. Ja, leider. Halbe Welt hasst den. Ich mochte den.
Ja?
Ja.
Also ich weiß, dass der hat so epische Momente und der hat so auch immer wieder so seine Situation, wo was geht, aber ich finde, der Rest ist wirklich sehr eklig.
Hast du Terminal in deine Liste geschrieben? Ich hoffe nicht,
den mochte ich. Den mochte ich auch. Fand ich ganz nett.
Also ich gehe jetzt die Filme durch, die mir alle so einfallen. Und entweder dafür war er für die Oscar nominiert, hat einen Oscar bekommen oder er mochte die sehr.
Er hat eine Trilogie der Scheißigkeit gemacht.
Ach du, Sakrileg und Illuminati und so, stimmt, Robert Langdon. Ja, mit den Robert Langdon-Filmen konnte ich auch nicht so viel anfangen. Ich glaube auch.
Also Da Vinci Code, Angels and Demons und Inferno.
Die Verfilmung der Dan Brown-Bücher, ja.
Die waren alle, also ich glaube, Da Vinci Code war.
Ich glaube, der erste, den mochte ich.
War nur mies. Die anderen waren richtig schlecht. Also Angels and Demons und gerade auch Inferno sind mal ein paar der schlechtesten Filme.
Da hast du tatsächlich recht. Da hast du tatsächlich mal recht.
Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum er sich gedacht hat, nachdem Da Vinci Code ja schon wirklich keine guten Kritiken eingefahren hatte, habe ich nicht verstanden, warum er noch zweimal zurückgekehrt
ist. Also das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich gucken würde, wie die Einspielergebnisse waren, weil Dan Brown Fanbase ist riesig, das kann ein reines Geldthema gewesen sein.
Ja, mag sein, aber also ich finde es erstaunlich, weil ich habe vorhin lange überlegt, bin auch nochmal die Filmografie durchgegangen und mir ist kein einziger Film von ihm darüber hinaus begegnet, der so wirklich abgrundtief schlecht ist. Also weil er hat so auch Filme gemacht, gerade am Anfang seiner Karriere, die sind so, viele seiner Komödien waren so, aber das sind wirklich richtige Grottenerfolge, diese Filme. Also die fand ich richtig, richtig mies.
Die schlimmste Grütze.
Und das habe ich nicht verstanden, weil der scheint wirklich ein gutes Gespür für die Rollenwahl zu haben.
Der ist ja auch ein wahnsinnig guter Produzent, also was er auch für Serien mit Spielberg zum Beispiel zusammen stemmt.
Band of Brothers zum Beispiel, was hat er noch
Pacific,
gemacht?
Pacific ist Wahnsinn. Ja. Gut.
Wir haben Cloud Atlas.
Du hast Cloud Atlas.
Mein Platz.
Du hast Robert Langdon.
Die würde ich alle auf einen Platz machen.
Ja, ich finde Captain Phillips.
Captain Phillips, okay. Das ist dann.
Das finde ich jetzt, ja, ich fand das. Na.
Machen wir, ich nehme mich mit auf. Alles
na, ich
klar.
Fand jetzt, nee, oder ich fand auch. Naja, Greyhound ist jetzt auch nicht so ein Knaller-Ding, ne? Da spielt er diesen 0815, er spielt schon so diesen verantwortungsvollen Kapitän.
Den habe ich nicht gesehen.
Einen krassen, krassen Sound. Der würde, da musst du eigentlich mal zu mir kommen, jetzt mal ohne Scheiß, und diese auf dieser neuen Leinwand, weil der extrem wuchtig ist. Ich glaube, der wirkt extrem anders dann.
Aber würdest du eher den oder auf so eine Liste?
Nee, dann würde ich wahrscheinlich Greyhound tauschen gegen Captain Phillips. Aber ich weiß, ich mochte diese ganzen Castaway und diese ganzen Dinger.
Ja, der hat auch eine Phase gehabt, wo der wirklich fast nur gute Sachen. Wie fandst du denn der Polar Express?
Den habe ich nur einmal geguckt. Ja. Und bei Weihnachtsfilmen gibt es immer so Bonuspunkte.
Ja, ja, ja.
Da bin ich immer so, oh nee, das ist schon das Weihnachten.
Also ich habe noch zwei Filme auf meiner Liste stehen. Ja. Und zwar Fegefeuer der Eitelkeiten.
Nein, nie gesehen.
Ach so, okay. Ja, das ist so ein, genau das ist es tatsächlich. Wirkt mehr wie eine große Riege aus Darstellern wie Bruce Willis und auch Tom Hanks. Ich finde, Tom Hanks ist richtig nicht gut in dem Film. Also das
richtig
war
nicht
gut. Richtig nicht gut. Und der ist generell, zu viele Stars, die verderben da den Brei. Ich fand den leider ziemlich unstet, deswegen den mochte ich nicht so gern. Und ein Remake, das wirst du wahrscheinlich nicht kennen, Der Verrückte mit dem Geigenkasten.
Nee.
Das ist ein Remake vom Pierre Richard-Klassiker, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Kennst du das?
Ja.
Französische Filme. Ich liebe Pierre Richard und ich liebe diese Komödie mit ihm, weil der hat so diese Schusseligkeit, die Mr. Bean dann in Großbritannien nochmal auf die nächste Stufe gebracht hat, aber der war das ist eine französische Ikone für mich gewesen. Und Der Verrückte mit dem Geigenkasten ist das US-Remake gewesen mit Tom Hanks. Funktioniert gar nicht. Also er ist halt nicht Pierre Richard, das muss man sagen. Ich bin sowieso kein Fan von der Komödien-Historie von Tom Hanks. Also finde es super, dass er irgendwann ins ernstere Fach gewechselt ist, weil selbst so Sachen wie Splash oder Big, die ja zu seinen besten Komödien gehören, oder auch Schlaflos in Seattle, ist nicht meins. Also muss ich sagen, würde ich jetzt nicht auf so eine Liste machen, wäre aber, wo ich nie sagen würde, oh geil, heute Abend mal einen schönen lustigen Abend mit Splash.
Ich habe jetzt mal die Filmografie aufgemacht, ehrlicherweise.
Okay.
Ich habe nicht mehr gewusst, dass er in The Circle ist und der ist als zweite Hauptfigur gelistet.
Der soll richtig Circle mies sein, nicht, ne?
Ja, ich habe eine Social Movie Night gemacht. Die Leute durften aber abstimmen dafür und das Buch ist schon so tricky, also er war schwierig.
Okay, also dann schreibe ich The Circle mal hier noch mit auf.
The Circle.
Dann lassen wir es so, dann machen wir Greyhound, The Circle.
Das ist ja auch das Problem, das muss man dazu sagen. Das Problem mit schlechten Filmen ist, zumindest geht es mir so, ich erinnere mich nicht mehr an die Darsteller dann so richtig. Also ich erinnere mich einfach nicht an die Filme.
Ja, okay. Und dann nehmen wir noch den Verrückten mit dem Geigenkasten, weil dann sind wir bei 5 Filmen. Also die Liste sieht folgendermaßen aus, ohne dass wir eine Top-Platzierung hätten, sondern die einfach ohne Wertung. Cloud Atlas, dann alle Dan Brown-Filme auf einem Platz, dann haben wir Greyhound, The Circle und Der Verrückte mit dem Geigenkasten. Die 5 von hier, von uns jetzt patentiert schlechtesten Filme von Tom Hanks.
Oh, nee.
Doch, jetzt hast du es gesagt, Robert. Nein. Ich weiß, aber du kannst ja nächstes Mal das nächste Thema. Ich wollte erst was mit Hunden machen oder mit, eigentlich wollte ich machen Filme, wo der Charakter am Ende stirbt, aber dachte ich, das wird zu spoilerlastig. Aber da hätte ich eigentlich super gerne
aber 5 traurige Hundefilme, können wir machen?
Ja, können wir nächstes Mal machen.
Jetzt gleich?
Jetzt gleich, woher soll ich denn jetzt 5, ich kenne nicht mal einen. Ich
guck, was, du kennst nicht mal einen Hundefilm?
Na, die Hachiko.
Hachiko, siehst du, hast schon mal einen.
Ja.
Hier, Mali und ich. Oh, super traurig.
Aber ist traurig?
Oh, sehr.
Ja?
Sehr.
Aber weil am Ende was Schlimmes passiert oder weil irgendwie immer die ganze Zeit?
Nee, schlimm.
Schlimm?
Schlimm.
Kennst du Die tierische Reise, wo so ein Hund, eine Katze und ich glaube noch ein Hund. Zwei Hunde und eine Katze sind auch.
Hat den Bremer Stadtmusiker.
Genau, die werden irgendwie vergessen irgendwo und dann reisen sie zurück nach Hause. Nein. Ich glaube, es heißt sogar zurück nach Hause. Es gibt es auf Disney Plus zum Beispiel.
Okay, überleg mir nächstes Mal was Absurdes.
Eine Sache möchte ich ganz kurz sagen. Ich habe letztes Mal ja Winter Soldier und Falcon runtergemacht. Jetzt habe ich mir so gedacht, guckst du die zweite Folge auch noch? Dein Disney-Abo läuft ja erst am 4. aus.
Meins ist abgelaufen, deswegen konnte ich noch nicht.
Bei mir ist am 4. und ich muss sagen, die zweite Folge ist viel besser. Ist aber viel besser. Also jetzt auch nicht so gut, dass ich sagen würde.
Hat er Geld für den Schiffkutter gekriegt?
Nee.
Okay.
Aber ist deutlich besser. Also plötzlich funktioniert es dann doch. Aber ich muss sagen, muss ich ein bisschen revidieren, was ich letztes Mal gesagt habe. Aber das können wir nächste Woche oder übernächste Woche besprechen.
Gut, wir hören uns nächste Woche wieder, Leute.
Mit 5 traurigen Hundefilmen.
Immer dran denken, mit gutem Strom, ne?
Ja.
Mit gutem Strom schwimmen. So, macht's gut. Tschüss. Tschüss.